Es ist der Tag der Liebe, es ist der Tag der Aufnahme, es ist Valentinstag. Deswegen mache ich das mit Eve natürlich, weil er heute mein Sweet Valentine ist. Guten Morgen.
I love you.
I love you?
Ja, das sagen diese süßen Teddybären und Hunde, wenn du die drückst. So.
Ich bin wahrscheinlich nicht verliebt genug, um das auch zu machen. Nee, ganz so traurig ist der Tag natürlich nicht. Was ein bisschen trauriger ist, ist aber der Film, über den wir heute reden werden.
Du meinst den 5 von 5 Film?
Oh, ist das jetzt echt, muss das jetzt sein, dass wir so einen Pun hier in den Podcast packen?
Ja.
Okay.
Also,
jetzt spiele ich den Good Cop, okay? Und du kannst von mir aus den Bad Cop spielen.
Wir sind wirklich wieder angekommen. Wir reden schon wieder über Marvel. Also, ja, wir sind jetzt bei einem Film angekommen, der an Tollheit nicht zu übertreffen ist. Er ist kreativ, ja. Er wurde definitiv gemacht, also das ist passiert. Er hat Wendungen, die so unglaublich stark sind. Er hat Actionsequenzen, die John Wick alt aussehen lassen. Und er hat ein CGI, das wirklich, also James Cameron hat gesagt, Avatar 3 kommt jetzt doch erst in 5 Jahren. Weil er muss ja sich irgendwie daran messen, weil das ist der Standard im Kino. Und der Standard im Kino ist wundervoll. Marvel geht es gut, die haben keine Erkältung oder so, keine Ermüdungserscheinungen. Denn Captain America Brave New World ist der beste Film seit dem letzten besten Marvel-Film. Kurz, wahrscheinlich nur getoppt von dem nächsten besten Marvel-Film. Und ja, okay, ich muss aufhören damit. Also dieser Film ist halt, was ist das? Was ist das? Weißt du, es gibt Marvel-Filme, so wie Eternals. Da sehe ich beim Marco eine Krampfader, wenn ich diesen Namen nur erwähne. Und dann kann er loslegen. Und ich bin ja derjenige, der dann Mortal Kombat spielt und sagt, finish him. Ja, und genieße das, wenn Marco anfängt zu ragen. Es gibt auch Filme, die ich katastrophal scheiße finde, oder Serien wie She-Hulk oder so. Aber das ist passiert. Also das ist so ein Film.
Also ist das jetzt schlechter oder besser? Ich verstehe deine Allegorie nicht. Ist das jetzt?
Das also ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ist etwas schlimmer, wenn es so spektakulär scheiße ist, dass man sich doch in ein paar Jahren daran erinnert, wie scheiße das war? Oder ist es schlimmer, wenn du den Film schon vergisst auf dem Weg nach Hause? Ein geschätzter Kollege aus dem YouTube-Space hat mir gesagt, komm schnell nach Hause huschen, ich vergesse den Film schon. Ich muss ja noch was aufnehmen. Und ich finde, da hat er nicht ganz Unrecht. Und vergessen, was ist schlimmer, Marco? Ich glaube, ich spiele dir den Ball zurück. Was ist schlimmer? Vergessenswert? Also so wirklich so inkonsequent, so uninteressant, so dröge, so langweilig, so uninspiriert, so zusammengeschustert? Oder so eine prätentiöse Scheiße wie Eternals, die aber irgendwie eine Vision hatte, die keiner mag? So.
Du weißt ja, das prätentiöse Scheiße wie Eternals, und das hat man ja lange besprochen, das müssen wir jetzt nicht groß wiederholen, aber so eine prätentiöse Scheiße wie Eternals, ich sag's jetzt das dritte Mal, hat mich so sehr geärgert, dass ich glaube, das ist auch in der Summe, weil es halt auch noch der langweiligste Marvel-Film mit Abstand ist, man kann den nicht gucken, ohne einzuschlafen, ist das ein Film, der ganz weit unten in der Liste ist. Ich sag aber normalerweise, dass Filme, die mich ärgern, so schlecht wie sie sind, so wie ein Ant-Man, eigentlich die spannenderen Filme sind, bei denen man noch weniger vergisst, weil man so viel darüber nachdenkt und so viel darüber lästern kann. Nichtsdestotrotz ist so ein lamer Film, und das ist für mich eigentlich, also lame, ich sag jetzt bewusst lame, wie du sagst, so egal, könnte man sagen, hast du gesagt, ist eigentlich für mich die Königsdisziplin des schlechten Films, weil die so egal ist, dass man das auch wieder vergessen wird, und das ist eigentlich noch schlimm. Was Schlimmeres kann einem Kunstwerk gar nicht passieren. Was aber Captain America 4 hat, ist, ich finde, wie das, was wir da sehen, entstanden ist, ist die wesentlich spannendere Geschichte und ist die wesentlich spannendere Dekonstruktion dieses Films. Wie konnte das passieren? Weil die Hinweise sind überall da und sie kommen jetzt auch nach und nach ans Licht. Wie gesagt, wir nehmen an Valentinstag auf. Heute Morgen, nee, gestern Nacht habe ich schon die ersten News gelesen, welche Sequenzen wohl rausgeschnitten worden sind, weil Insider halt davon schon reden, was alles passiert ist. Einer hat wohl gesagt, es sei das schlimmste Marvel-Set gewesen, an dem man bisher war, weil so vieles neu gedreht und anders gemacht wurde, weil die Tensions high waren an dem Set. Das finde ich das Spannende daran. Nichtsdestotrotz ist er irgendwo ganz unten anzusiedeln. Das ist einfach so. Du hast gesagt 5 von 5. Es gibt so ein berühmtes Internet-Meme. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. 5 out of 7 perfect movie. Daran musste ich denken. 5 out of 7, kennst du? Könnt ihr mal googeln. Das ist eine uralte Facebook-Konversation, die sich zu einer Lawine zwischen zwei Cousins, glaube ich, entwickelt hat, weil einer eine so schlechte Filmkritik geschrieben hat. Am Ende aber trotzdem landet bei, und er meint das ernst, 5 out of 7 perfect movie. Ich glaube, es ging um The Dark Knight oder sowas sogar. Und sein Cousin konnte nicht fassen, was er da liest. Auch wie inkohärent das eigentlich ist. Ich würde auch behaupten, wer auch immer, und das ist jetzt wirklich no pun intended, bei aller Liebe, wer auch immer diesem Film 5 von 5 geben sollte, dem muss doch klar sein, heißt das, dass entweder alle Marvel-Filme 5 von 5 sind? Oder ist der wirklich besser als ein Endgame oder was auch immer, was dann nicht bei diesen 5 von 5 landet?
Haben derartige Personen schon mal etwas anderes geguckt als ein MCU-Film, frage ich mich dann immer.
Hin und wieder.
Weil 5 von 5, also selbst im MCU würde ich das sehr selten verteilen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Und das MCU MCU hat 35 Filme. Das ist jetzt der 35. Erneut. Allein das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt den 35. Marvel-Film, also MCU-Film. Und das ist ein Film, auf dem lastete ja sehr viel, weil diese TV-Serien, die guckt nicht jeder, muss man einfach sagen. Das ist im Grunde genommen ein Neustart für Captain America. Sam Wilson als Captain America, aber es ist ein Neustart. Und es soll ja jetzt auch irgendwie in die Richtung gehen, weil nach Endgame bahnt sich ja jetzt zumindest irgendwann ein neuer Avengers-Film an. Und da gibt es ja also die Casting-Bestätigung, die sind ja keine Spoiler mehr. Mhm. Robert Downey Jr. wird zurückkehren, aber als Bad Guy. Mhm. Und die Frage, die jetzt auch vielen auf den Lippen, glaube ich, brennt, ist, wer sind denn jetzt eigentlich zurzeit die Avengers? Wie viel Wert haben die Leute aus den Serien? Wie wenig haben sie? Wen gibt's überhaupt noch? Wer ist im Ruhestand? Wer ist nicht im Ruhestand? Es ist gar nicht so wirklich klar. Es ist eh gar nicht so wirklich klar, was gerade so der rote Faden in diesem Flickenteppich ist, den wir da gerade haben. Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Das weiß, ehrlich, ich wage zu bezweifeln, dass die das selber wissen. So das erste Mal. Früher waren die ja so masterplanmäßig. Ich glaube, wer so viel produziert, sowohl fürs TV als auch für die Kinoleinwand, als auch noch TV-Specials und mittlerweile Probleme hat, auf Break-Even zu kommen bei manchen Filmen, der muss Strategien ändern, der muss improvisieren. Ich meine, im Trailer zu Captain America Brave New World, darüber werden wir noch sprechen, sehen wir das erste Mal diesen Celestial, der aus den Wolken rausragt. Das ist das erste Mal, dass Eternals als Kanon bezeichnet wird. In irgendeinem.
Außerhalb von einem Easter Egg. Es gab ja
einen
Easter Egg und einen Zeitungsverschnitt.
Genau. Aber so katastrophal, wie dieser Film gefloppt ist, so bocklos, wie die Schauspieler danach sind, wage ich es zu bezweifeln, dass es je ein Eternals 2 geben wird.
Aber das kann doch nicht sein. Die Post-Credit-Scene hat das doch versprochen, Eve.
Ich weiß. Das ist ganz krass. Das ist so wie, weißt du, was das Coole ist? Die Post-Credit-Scenes bei Marvel, die waren früher ein Versprechen und dann hat man die relativ schnell dieses Versprechen eingelöst. Ne? Mhm. Dann waren wir in der Phase, wo es 6 Jahre gedauert hat, bis auf irgendeine Post-Credit-Scene eingegangen wurde. Zum Beispiel Thor 2 hatte die Szene, wo Loki am Ende auf dem Thron sitzt und das ist nicht Odin. Mhm. Ey, das hat, glaube ich, 5 Jahre gedauert, bis das in Ragnarok aufgelöst wurde.
Mit echt? Mit
einem Witz. So lange war das, ja.
Warte mal, aber wann war denn der Film? 2017 war Ragnarok und
Dann waren es vier Jahre.
Vier Jahre, okay.
Das ist ganz schön lange. Guardians of the Galaxy mit Adam war 2017. Und wann kam Teil 3? 21 oder 22? Ich glaube 22.
Auf jeden Fall in der Pandemie. 22, glaube ich. Und
Der kam nicht mehr in der Pandemie, Guardians 3.
Nicht mehr?
Guardians 3. Nach, okay. Das war ein volles Kino mit allem drum und dran. Und,
ja, stimmt.
Guardians 3 kam vorletztes Jahr raus. Wir sind in 25, also kam der 23 raus. Ja. Der kam im gleichen Jahr raus wie Oppenheimer.
Ja, stimmt. Der müsste ja 2 Jahre nach Suicide Squad gewesen sein.
Und ja, war also waren das 6 Jahre zwischen diesen
Post-Trip. Ja, aber to be fair, geplant waren 3 und sie haben halt James Gunn zwischendrin
gefeuert. Ja, ja, ich weiß.
Zwischendrin Suicide Squad gemacht. Das sind die Gründe.
Aber worauf ich hinaus will, mittlerweile sind so viele Marvel-Projekte nicht mehr sicher. Und die Planungssicherheit, die mal da war, ist nicht mehr gegeben. Zum Beispiel Blade mit Mahershala Ali, den kriegen wir wahrscheinlich nie. Mhm. Die Eternals Post-Credits-Scene hat so ein bisschen in die Richtung angedeutet, den kriegen wir wahrscheinlich nie. Das heißt, eigentlich haben wir etwas, was mein geschätzter Kollege Marco als Zirkelschluss bezeichnen würde. Wir sind jetzt mit den Post-Credits-Scenes dort angekommen, wo Post-Credits-Scenes mal waren vorm MCU. Und zwar, hey, wenn ihr uns genug Geld gibt, dann machen wir vielleicht was draus. So, Roland Emmerichs Godzilla hatte auch eine Post-Credits-Scene.
Ich dachte mehr an X-Men gerade. Die X-Men Post-Credits-Scenes waren dann auch irgendwann sehr beliebig.
Weil ja,
die
Filme
also auch immer nur von Film zu Film gedacht waren.
Ja, aber die meisten hatten irgendeine Bewandtnis. Das Einzige, was gar keine Bewandtnis hatte, ist die Post-Credit-Scene in X-Men Apocalypse.
Ja, das stimmt.
Weil da wird Mr. Sinister angedeutet. Und der sollte auch ursprünglich der Bad Guy sein für den finalen Wolverine-Film. Aber dann haben James Mangold und Hugh Jackman gesagt, nein, sie nehmen sogar ein geringeres Budget. Sie wollen da nicht zig X-Men-Charaktere drin haben. Liev Schreiber sollte auch noch mal auftauchen als Sabretooth. Die haben gesagt, nein, die wollen da so einen Indie-Film machen. Und hat sich gelohnt und niemand hat Mr. Sinister vermisst in diesem Film, muss man auch sagen. Ich mag Mr. Sinister sehr gerne in den Comics. Das ist einer meiner Lieblings-X-Men-Schurken. Aber ich habe ja auch gesehen, wie sie Apocalypse umgesetzt haben. Und war jetzt nicht unbedingt heiß drauf, das nochmal zu sehen mit Mr. Sinister. Aber ja, jetzt sind wir halt dort angekommen. Post-Credit-Scenes müssen nicht zwingend etwas bedeuten. Ich frage mich auch, wann je auf das dritte fürchterliche CGI-Auge von Dr. Strange eingegangen wird und ob Charlize Theron tatsächlich unter Vertrag steht. Und irgendeine Rolle im MCU spielt.
Aber man kann das in 2 Richtungen interpretieren. Das, was du gerade machst, ist zu sagen, das zeigt, wie planlos sie sind.
Ja.
Das stimmt, das ist ein Symptom dafür. Aber du kannst in die andere Richtung interpretieren. Sie reagieren auf alles, was gerade nicht schlecht, was nicht gut ankommt.
Ja,
und das ist ja wieder was Gutes. Ne? Das ist was zu Gutes. Sagen, okay, wir hatten uns committed auf Eternals 2, aber wir sehen, dass es niemand geguckt hat. Wir sehen, dass es die Leute nicht interessiert. Wir sehen, dass es nicht das MCU umwälzt, dass es keine tiefere Bedeutung hat und ganz vorsichtig gesprochen, dass es eigentlich auch esoterische Werte vermittelt, was ich zutiefst schändlich finde an diesem Film. Dass man da zurückrudert und dass man jetzt immer mehr zurückrudert. Und im Hintergrund ist ja viel passiert. Wir haben Bob Iger zurück. Die Nachwirkungen merken wir jetzt erst anhand der gecancelten Projekte, anhand dessen, dass es jetzt weniger sind.
She-Hulk kriegt keine Season 2, wurde auch gecancelt.
Ja, ja, klar.
Das ist ganz traurig.
Es ist halt Konsequenzen ziehen und das finde ich ja erstmal gut. Aber die Frage ist, ob sie sich jemals davon erholen können. Ich habe neulich erst mit einem Freund darüber gesprochen und er sieht das auch noch nicht, wie das zurückgehen könnte. Und ich habe noch mal, es ist ja immer mein Lieblingsfunfact, den ich dazu droppe, aber schwer zu sagen, wie wichtig der wirklich ist. Aber ich behaupte, einer der Hauptgründe, und das also einer der unterbewussten Hauptgründe, die das MCU gerade auf diese Klippe zurollen lassen, ist, dass James Gunn nicht mehr die Drehbücher für Kevin Feige gegenliest. Das hat er bis Endgame gemacht.
Ich denke, dass die 2 wichtigsten Komponenten des MCUs, nee, die 3 wichtigsten Komponenten des MCUs, waren James Gunn, Joss Whedon und Jon Favreau. Diese 3 Leute waren maßgeblich am Prozess des MCUs beteiligt. James Gunn ab Phase 2, definitiv. Mhm. Joss Whedon schon ab Phase 1. Der musste, ich meine, seine Avengers-Filme sind halt auch die, die den meisten Charakteren gerecht werden und die atmen lassen. Mhm. Und Hollywood probiert ja krampfhaft, entweder eine Joss Whedon oder eine James Gunn-Formel zu imitieren, das siehst du. Dabei sind selbst James Gunn und Joss Whedon nicht gleich. Mhm. Aber Leute denken es. Mhm. Und das ist ein wahnsinniges Problem. Gleichzeitig ist ja der Film, über den wir heute sprechen, ist noch so ein Holdover. Also es ist ein Film, der schon lange in der Pipeline war. An dem sehr viel rumgedoktert wurde, der auch früher hätte rauskommen sollen. Der hieß früher nicht mal Brave New World, der hieß früher New World Order. Jetzt heißt der Brave New World. Und
darf ich noch ganz kurz auf deinen Punkt eingehen gerade? Ich finde deine Auflistung gerade ganz wichtig mit diesen drei Charakteren, weil normalerweise würde man die Russo-Brüder noch dazu zählen, aber die Russo-Brüder haben ja nur darauf aufgebaut, was Joss Whedon und James Gunn vorbereitet haben. Deswegen kann man die tatsächlich aus der Gleichung rausnehmen, um die zurückzuholen. Klingt nach einer guten Sache, aber wie sie ja auch außerhalb des MCUs gezeigt haben, ohne Grundlagen, wie bei Community, wo sie eigentlich herkommen, haben auch sie Probleme und strugglen. Ne? Und sowas wie die Infinity Stones hat sich ja berühmterweise James Gunn in der Mittagspause aus dem Arsch gezogen, weil Kevin Feige ihn gefragt hat, mach mal irgendwas mit Infinity Stones, das werden wir später verwenden. All das, was wir in Infinity War und Endgame sehen, hat sich James Gunn in der Mittagspause quasi ausgedacht. Aber wie du sagst, denn eine Auflistung dieser drei Personen, eine nach der anderen davon ist aus dem MCU verschwunden. Und damit ist das MCU baden gegangen am Ende. Also Jon Favreau ist zuerst weg gewesen, dann war Joss Whedon weg und jetzt ist auch James Gunn weg seit Endgame. Und wir spüren das. Ich gebe dir recht.
Das Ding ist, die jeweiligen Stärken, die lassen sich ganz gut erklären. Ich werde es jetzt versimplifizieren, weil allen drei Leuten könnte man ein eigenes Essay widmen. Jon Favreaus Stärke im MCU war es nicht nur, klar, er hat den ersten Film gemacht, aber seine Herangehensweise an Iron Man und an Iron Man 2 war schon fast eine Independent-Filmweise.
Der kommt auch aus dem Independent-Film, ja.
Ja, also es ist kein Independent-Film de facto nicht, weil er ja doch von Columbia Pictures der erste gemacht wurde.
Aber der Autorenfilmer-Ansatz steckt da drin.
Genau, es ist ein Autorenfilmer, es wurde extrem viel improvisiert, es gab keine große Planung, es wurde erst recht auf den Schauspieler gesetzt und auf die Talente der Schauspieler, weswegen ich würde behaupten, kein anderer Schauspieler im kompletten MCU ist so krass von der Rolle nicht mehr zu trennen wie Robert Downey Jr. und Iron Man. Also ich glaube, kein anderer nenn mir einen. Ich glaube, selbst wenn ich sage, super und so weiter, aber Robert Downey Jr. und Iron Man, die haben den wirklich so noch mal neu erschaffen. Ja,
und er ist das beste Beweis für deine These gerade, weil es ist ja aus der Indie-Filmer-Richtung, dass überhaupt Robert Downey Jr., ein eigentlich gefallener Hollywood-Star zu dem Zeitpunkt, durchgeboxt wurde von dem Autorenfirma Jon Favreau, aber auch mit Unterstützung von Kevin Feige, um ihm Credit zu geben. Die haben das durchgeboxt gegenüber dem Studio. Ich weiß nicht mehr, welches damals war, Universal? Also es gab ja noch nicht die Marvel-Studios.
Nee, es war nicht Universal, das war entweder Universal Paramount oder Columbia Pictures.
Weil
Universal hat ja immer noch die Incredible Hulk-Rechte.
Ja, so rum war es.
Deswegen wir darüber auch noch sprechen müssen. In dem Film ganz wichtig.
Auf jeden Fall ist das eine Independent-Film-Herangehensweise. Weil so, das würde jetzt auch im MCU so nicht mehr passieren.
Nee.
Dass man so einen gefallenen Hollywood-Star. Im Gegenteil, sie schmeißen ja die gefallenen Hollywood-Stars raus.
Ja, sie schmeißen die schon raus, bevor es ein Urteil gibt. So. Und dann im Nachhinein, wenn sich rausstellt, vielleicht haben wir zu früh gehalten, dann machen sie den South Park-Meme. I'm sorry. Und naja, auf jeden Fall, das ist Jon Favreaus Einfluss. Joss Whedon ist bekannt dafür, erstens Ensembles zu machen. Niemand macht Ensembles so gut wie er. Seine ganze Filmografie oder Serienografie, was kein Wort ist, aber ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ist Buffy, The Vampire Slayer, Angel, Firefly, Dollhouse, ja, und auch eine Verfilmung von Shakespeare tatsächlich. Much Ado About Nothing.
Ein Schwarz-Weiß war der, ne?
Der ist ziemlich gut. Ja, und Echt? Der besteht nur aus den Cast-Mitgliedern von Buffy, Angel und Firefly, was ganz witzig ist.
Ich habe den nicht gesehen, ich kenne nur den Trailer.
Ich habe den gesehen, der ist super. Mhm. Und den hat er übrigens, zur gleichen Zeit gedreht wie Avengers. In seinem Garten.
Ich weiß, das war so ein Art Sabbatical quasi, dass er so eine Pause braucht von diesem ganzen Bombast und hat dann ja, was Kleines zu Hause gedreht.
Ja, den hat er in seinem Garten gedreht.
Mhm.
Und das Besondere ist, Joss Whedon, niemand schreibt Ensemble-Dialoge so wie er. Er ist darin wirklich der King. Mhm. Ja. Und er kann halt den Mix aus Buffy war sein interessantestes Projekt, weil er hat sich jede Staffel gefragt, was haben wir noch nicht gemacht, was können wir machen? Mhm. Können wir noch kitschiger werden? Mhm. Können wir noch lustiger werden? Können wir noch düsterer werden? Mhm. Können wir noch dramatischer werden? Und so weiter und so fort. Mhm. Der Mann kommt eigentlich vom Theater und von Shakespeare. Und das merkst du. Das merkst du in seiner Figurenzeichnung. Und das hat er dann halt weitergesponnen. Und den Nerd-Kosmos unfassbar beeinflusst. Das heißt, er war der Richtige, die Avengers zu vereinen, indem er gesagt hat, wir pinnen die erstmal gegeneinander. Also wir sagen, die sind so unterschiedlich, die würden clashen. Mhm. Die Egos werden so clashen, ja.
Ich will dich nur darauf hinweisen, wir sind schon seit 20 Minuten
okay, im
Captain America 4 Podcast. Darf ich dein Loblied auf Joss Whedon gerade als Überleitung nehmen zu Avengers?
Ja, bitte.
Das war eine der ersten Sachen, die mir in Cap 4 aufgefallen sind. Jeder Dialog in den ganzen Filmen ist ein Recap. In der ersten halben Stunde ist es ein Recap der letzten 5 Jahre Marvel. Also alles, was wir verpasst haben, ey, du bist der Original Captain America und ey, da ist doch Eternals gewesen.
Ja, ja.
Und ey, ne?
Ganz schlimm.
So, alles. Und in die letzten 90 Minuten sind Recap von dem, was in dem Film bereits passiert ist. Also als hätten wir nicht hingeschaut.
Ja, und Foreshadowing, was eventuell noch passieren kann.
Ja, das kommt auch dazu, das ist ein eigener Punkt noch. Aber was ich damit sagen will ist, ich habe dann öfter das Argument gehört, ja gut, aber es haben ja nicht alle Leute die Filme davor gesehen, du darfst ja nicht von dir auf andere schließen. Jetzt ist die Sache, ich habe auch nicht alles gesehen, ich habe She-Hulk nicht zu Ende geschaut, ich habe What If nicht zu Ende geschaut und so weiter und so fort. Mir fehlt sogar noch ein MCU-Film, den ich immer noch vor mir herschiebe.
Welcher?
Welcher? Black Panther 2. Ich war damals nicht in der PV, weil ich Urlaub hatte. Und ich habe den nie nachgeholt. Ich habe den immer noch auf meiner Watchlist auf Disney Plus und ich war nie in the mood, einen Film
zu gucken,
bei dem mir jeder sagt, dass er nicht gut ist.
Also zu Black Panther 2 kann man wirklich sagen, gibt Schlimmeres.
Ja, anscheinend. Auch das ist gleich noch ein Punkt. Aber worauf ich hinaus will, ist, all diese MCU-Filme haben das Problem. Und Teil der Wahrheit ist, man muss bei weitem nicht alle MCU-Filme gesehen haben, um die Nachfolgefilme zu verstehen, weil was du wirklich wissen musst, erzählen sie dir sowieso.
Ja.
Das machen alle, das ist nichts Neues in Captain America 4. Es ist in Captain America 4 aber so neue Extreme, weil du hast gerade Joss Whedon erwähnt. Und was macht Joss Whedon Avengers 1? Avengers 1 war viel erfolgreicher als alle anderen MCU-Filme davor. Man weiß, dass die meisten Leute, die Avengers 1 gesehen haben, die hatten nie Captain America gesehen.
Ja, und nicht nur das. Avengers 1 macht etwas Großartiges. Und zwar das erste Drittel zeigt uns einfach nur, wo sind diese Figuren gerade. Weißt du?
Genau darauf will ich hinaus.
Aber
du ohne die Filme gesehen zu haben. Ohne Recap.
Ohne Recap.
Ja, das ist mein Punkt. Wir sind gerade gleich. Lass mich bitte das zu Ende führen. Du verstehst es ohne Recap, mit einer Szene, der Captain America alleine gegen diesen Boxsack schlägt. Verstehst du, wo er herkommt, was er denkt, was ihn antreibt. Im weiteren Verlauf des Films, sein ganzer Character-Arc hat damit zu tun. Und du brauchst Captain America 1 nicht gesehen zu haben, um diese Figur zu verstehen. Und dasselbe gilt für alle anderen Figuren in dem Film auch. Selbst für Nebenfiguren wie Black Widow, die in Iron Man 2 verheizt wurden, als Eye Candy, kriegen hier einen richtigen Arc und eine richtige Beziehung zu Hawkeye. Und all das findet in Avengers 1 par excellence statt. Und Captain America 4 scheitert genau an solchen Vorbildern.
Und nicht nur das, wenn du den ersten Avengers noch mal guckst, und ich finde, der lohnt sich häufiger zu gucken, das Drehbuch ist so clever, dass in diesen Flickenteppich-Filmen, wie den wir heute haben, wird einfach querbeet rumgeschnitten. So, jetzt hast du eine Szene mit dem, jetzt hast du eine Szene mit dem. Ergibt das gerade Sinn? Warum ist das so wild geschnitten? Mhm. Bei Avengers merkst du richtig eine Stringenz im Drehbuch. Zum Beispiel, Nick Fury sagt nach dem ersten Angriff, we get ready. Zack, zu einem Agenten da draußen. Das ist Natasha Romanoff, ihre Charakterisierung. Die Szene endet mit, dass ihr gesagt wird, you get the big guy. Mhm. Zack, Schnitt auf Bruce Banner. Damit wir ihn kennenlernen. Das ist der Big Guy. Mhm. Das endet zu, dann, wo war das Ganze? Ah, das ist noch ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Cut off Captain America. Und so weiter. Und als das Gespräch zwischen Nick Fury und Cap endet, und er fragt, was hältst du vom Tesseract? Also, you should have kept it underwater. Cut, Iron Man ist gerade unter Wasser und baut an einer Technologie. Weißt du? Das ist ein richtig gutes Drehbuch. Und das sind so kleine Sachen, die fallen Leuten jetzt nicht zwingend so auf. Ich habe den häufiger gesehen. Aber es zeigt, dass sich Gedanken gemacht wurden. Und selbst wenn es einem nicht auffällt, was einem auffällt, ist, dass das Drehbuch so smooth ist. Weißt du? Dass du nicht das Gefühl hast, dass deine Zeit gerade verschwendet wird mit irgendwas. Es fängt an zu donnern. Und
keiner muss es recappen.
Ja, es fängt an zu donnern und dann fragt Cap Loki, what, you're afraid of a little lightning? No, but I'm not fond of what follows. Zack, Tor, weißt du? Reicht, Gott des Donners, zack. Und du lernst diese Figuren kennen, indem du sie einfach aufeinander loslässt. Einfach ist das. Wie ist dann die Dynamik untereinander? Da kristallisieren sich man hat Vertrauen in die Figuren, dass die so larger than life sind, dass sie ihre größten Schwächen und größten Stärken zeigen, wenn sie aufeinander prallen. Und das ist clever.
Ja. Jetzt haben wir ja eine riesenlange Introduction gemacht und mehr über Marvel geredet als über alles andere. Hast du ein Kurzfazit zu Cap 4? Bevor wir noch über ganz kleine Sachen spoilerfrei reden und dann in einen großen Spoiler-Part gehen.
Also in einem Wort ist der vergessenswert. Also es hat wirklich der Inbegriff von vergessenswert. Und du und ich, wir sprechen häufiger so über Content. Das ist Content. Wir haben noch irgendwas in der Pipeline, lass mal rauskloppen. Und nach allem, was man von der Produktionsgeschichte gehört hat, wurde der ja doch so zusammengeschustert. Und das merkt man dem Film halt auch an. Extrem. An sehr vielen Stellen merkst du, diese Szene war vorher nicht drin, dieser Charakter war vorher nicht drin. Das habt ihr noch ausgestretched. Und das Letzte, was ich sagen will, Anthony Mackie, Sam Wilson. Ich meine, das ist einer der einzigen Filme im ganzen MCU, abgesehen vom ersten Captain Marvel, in dem die Hauptfigur keinen Arc hat.
Ja. Ja, er ist nicht der Protagonist dieses Films. Es gibt aber auch nicht wirklich einen Protagonisten in diesem Film. Nee,
er reagiert halt nur auf Sachen. So. Und das finde ich krass schade, weil für mich war die Charakterzeichnung von ihm in seinem ersten Film eigentlich, Captain America The Winter Soldier, mega spannend. Da hast du erfahren, er ist ein Veteran, er hat was Traumatisches erlebt, er hat seinen Partner verloren im Krieg. Und hat daraus Kraft geschöpft, eine Selbsthilfegruppe zu machen für andere Veteranen. Eine Selbsthilfegruppe, zu der irgendwann Steve Rogers auch gekommen ist und die Steve Rogers für ihn übernommen hat in der Zeit, wo er weggeblippt wurde. Ey, das ist mega interessant. Ich kenne sowas von keinem anderen Marvel-Charakter, dass der wirklich aus seinem Schmerz Therapiegruppen hält für andere, und den dann tatsächlich ein Vorbild gibt, wie du trotzdem wieder in eine Rüstung steigen kannst oder also trotzdem wieder aktiv werden kannst. Das ist eigentlich mega interessant. Ich habe Freunde, die gedient haben in Amerika, für die bedeuten derartige Szenen eine Menge, weißt du? Und darauf wurde nie wieder eingegangen. Nie. Dabei ist das seine Ausgangshaltung. Und das ist sowas, ein Franchise darf doch nicht vergessen, wo der Charakter herkommt. Bruce Wayne wird ewig gepeinigt sein von dem, was in der Gasse passiert ist mit seinen Eltern. Ja. Ewig.
Und wenn man jetzt Captain America nimmt, Captain America ist immer der, der immer wieder aufsteht.
Ja.
Also das haben die nie vergessen. Vom allerersten First Avenger Film bis zu seinem letzten Film. Er ist immer der, der immer aufsteht.
I can do this all day.
Das zieht sich ja durchs gesamte MCU bis zum absoluten Höhepunkt in Endgame dieses Bild von Captain America, das wir haben. Deswegen funktioniert einer der most crowd-pleasing Momente in der Kinogeschichte, funktioniert, weil sie von seinem ersten Film an diesen Arc weiterspinnen, wohingegen sie für Anthony Mackies Captain America das komplett vergessen, was er ist.
Ja, sie haben es voll vergessen. Ich meine, stell dir mal vor, der würde wirklich nach den Ereignissen, nach allem, was passiert ist. Ich meine, das schreibt sich von selbst. Isaiah Bradley spielt mit, sieht man im Trailer. Mhm. Stell dir mal vor, der würde mit ihn irgendwie an die Hand nehmen und in seine Therapiegruppen schicken, mhm, mit anderen Soldaten. Mhm. Stell dir mal vor, wie interessant das wäre. Mhm. Sogar Generationskonflikte, mhm, und ein Amerika, das vorher anders, mhm, war als das Amerika, das wir, mhm, jetzt haben. Dann kann man auch über die Sünden von Amerika sprechen und, mhm, sie verarbeiten. Mhm. Und gleichzeitig darüber sprechen, sind wir Soldaten, die das Richtige tun, oder sind wir Kanonenfutter? Weißt du, warum sollten, mhm, wir nochmal die Uniform anziehen? Und das sind so spannende Fragen. Das sind alles Fragen, die so ergründet werden in The Punisher zum, ja, Beispiel.
Die natürlich auch zu diesem Film passen. Weil im Endeffekt geht es um Captain America. Im Endeffekt geht es darum, wird es irgendwann neue Avengers geben? Und wenn ja, warum unter Thunderbolt Ross? So, ausgerechnet, ja, nach dem Civil War. Du hast so viele Themen da schon drin, so viel Potenzial, das einfach liegen gelassen wird für eine dümmliche Scheißhandlung. Darf ich noch kurz meinen Kurzfazit zu dem Film machen? Ich hab die sogar als Giga-TV-Short auf YouTube verarbeitet, aber es ist einfach so. Der Film ist für mich das A-Team, weil es wird viel geschossen, ohne dass jemand stirbt. Alle kämpfen wie Black Widow, also es ist das A-Team, alle sind Black Widow. Und in jeder Szene gibt's einen Recap. Das habe ich ja, yeah, schon eingangs gesagt. Und das fasst für mich den Film eigentlich schon zusammen. Es gibt noch zwei andere Sachen, über die wir dann auch von mir aus dem Spoiler-Part noch reden, die ich auch eine schöne Zusammenfassung finde. Eine hast du auch im Vorgespräch gesagt. Eigentlich ist es eine Fortsetzung oder von mir aus sogar Remake von Incredible Hulk. Das kommt dazu.
Ich würde sagen, es ist ein Sequel.
Ein Sequel würde ich auch eher sagen. Und es ist ein Remake von Winter Soldier.
Ja, ich finde, es ist ein Remake von sowohl The Winter Soldier als auch Civil War. Total.
Civil War?
Warum? Ja, ich sag dir warum. Weil der Bad Guy hat den gleichen Plan wie der Bad Guy, okay, in Civil, okay, War. Nee, 1:1.
Ja, du hast recht. Doch, du hast recht, das sind Civil War-Elemente. Und das macht's ja auch noch austauschbar. Du hast jetzt einen neuen Captain America, der das tut, was der alte schon alles gemacht hat. Das ist halt. Also, wie sehr willst du ihn noch in den Schatten von Steve Rogers stellen?
Das Traurige ist, ich habe das Gefühl, Anthony Mackie's Sam Wilson war ein interessanterer Charakter, bevor er Cap wurde.
Ja.
Jetzt so im Nachhinein, weißt du?
Ja.
Ich werde diese Szene nie vergessen, wenn Steve Rogers ihm erzählt, dass er in seinem, mhm, Zimmer immer noch auf dem Boden schläft. Mhm. Und dann sagt Sam Wilson, ja, weil sich dein Bett zu weich anfühlt und wie ein Marshmallow. Komm, mhm, in meine Gruppe, wir reden genau über diese Probleme. Ja. Weißt du, was das für ein Moment, mhm, ist? So?
Ich behaupte auch, dass seine Chemie mit Sebastian Stan so gut ist, dass er als Buddy-Movie auch besser funktioniert hätte. Das hat ja zumindest die Serie angedeutet. Falcon and the Winter Soldier lebt von der Chemie, die die zwei haben, wenn du die vor die Kamera stellst. Die ist echt.
Ja. Die ist echt? Ja. Die sind Buddies im wahren, mhm, Leben? Mhm. Und die Serie hat einen Weg gefunden, die beiden ständig zu trennen.
Und sie haben einen Film gefunden, in dem sie nicht zusammen wirklich stattfinden. Das ist, ja, das ist also nochmal, ist halt verschwendetes so, Potenzial rechts und links.
Es ist verschwendetes Potenzial. Es ergibt auch bis heute keinen Sinn. In diesem Film fällt ein Satz. Ich sag nicht von, ja, wem, der ist jetzt krass aus dem Kontext. Und zwar, Steve war ein Symbol, mhm, das Leuten Hoffnung gegeben hat. Aber du bist der Captain America, den die Menschen gerne sein wollen.
Hm.
Und ich so, warum? Warum?
Es ist, lass mich darauf noch aufbauend was sagen. Ich war auf einem Presseevent und ich will nicht undankbar klingen, aber es war ein scheiß Presseevent. Weil wenn du auf einem Presseevent bist, das nur per Zoom stattfindet als Webinar und du guckst ein Splitscreen-Video, das genauso gut VOD sein könnte, das müsste nicht live sein, es gibt keinen Mehrwert. Ich darf keine Fragen stellen oder kann nicht wirklich Fragen stellen. Die meisten Fragen sind schon vorher ausgesucht und alle Fragen, die ausgewählt werden, sind sowieso so weich gezeichnete Fragen, ohne irgendwas, also wirklich Journalistisches zu fragen, wie die Nachdrehs oder was auch immer, ne? Und das ging eine halbe Stunde, es war kaum zum Aushalten, es war der halbe Cast da, inklusive Kevin Feige und Regisseur und so, also irgendwie 12 Leute plus inklusive Moderatorin. Ich habe das an einem Sonntagabend habe ich dafür geopfert, um mir das anzugucken. Und es gab einen Moment, in dem Anthony Mackie über seinen Captain America redet und wie er ihn interpretiert. Und in diesem Moment habe ich mir beinahe in den eigenen Mund gekotzt vor. Also wirklich, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, du guckst schon ganz schockiert. Wie er sein Captain America beschreibt, ist, he's got the superpower of empathy.
Ja, und ich finde ja generell, wann immer, und damit haben sie auch erst angefangen in Falcon and the Winter Soldier.
Ja, mit dieser Empathy-Scheiße, ja.
Wann immer Sam Wilson eine Rede hält, ist es das Unangenehmste. Das wirkt wirklich wie so ein unfundierter Twitter-Kommentar von irgendjemandem, der die Welt nicht versteht, aber meint, tu was. Mhm. Weißt du? Da gibt's echte, also in dieser Welt von Marvel haben ja irgendwelche Terroristen Leute in die Luft gejagt, angezündet, gefoltert und sonst was. Warum? Weil als die Hälfte weg war, sind sie in deren Häuser gezogen und jetzt müssen sie wieder raus. Und das ist ungerecht, weil sie wollen halt Sachen umsonst. Und wenn sie Sachen nicht umsonst kriegen, dann zünden sie Menschen an und foltern sie. Kommunisten.
Aber he's out of line, but he's right.
Ja, und dann sagt Falcon zu befreiten Politikern, die gerade noch gefangen gehalten
Geiseln
wurden.
Geiseln waren. Geiseln. Die Leben gefürchtet haben.
Und die sahen, und die haben das auch inszeniert, wie in tatsächlich historischen Momenten. Mhm. Die holen die raus und dann, thank you for stopping the terrorists. You gotta stop calling them terrorists. Und ich, fuck off, du bist so krass, nicht Captain America. So, und dann sagt er einfach, you gotta do better, Senator.
Aber das
und
ist
dann
das
Problem, fragt, und der, weißt du, der Senator fragt dann sogar in der Szene,
ja.
This is complex, like, you don't understand. Und dann sagt er aus dem Nichts, I'm a black man wearing the uniform, what don't I understand? Ich so, das ist so krass, nicht auf die Frage einzugehen, aber was...
Das ist jetzt dein Totschlagargument, Yves.
Ja, aber was erwartest du jetzt von ihm? Sag doch mal konkret, was du von ihm erwartest, außer you gotta do better.
Ja.
Weißt du, das ist so wie dieser Lehrer in der Schule, der, wenn er deinen Aufsatz sieht, dir sagt, ja, das geht noch ein bisschen besser. Und dann fragst du ihn, aber wie, was, das geht noch ein bisschen besser, das weißt du. Das ist keine Hilfe, das ist Niedermachen.
Yves, das liegt daran, weil dir die Empathie fehlt. Du hast nicht die Superpower, ja, die Sam Wilson hat, okay?
Ja.
Ich habe laut aufgelacht, als ich das gehört habe. Und das Schlimmste war, die Interviews, weil die anderen auch nicht wussten, was sie dazu sagen sollten, auch der Regisseur nicht. Auch der hat das dann bekräftigt. Ja, es ist so, wie Anthony Mackie sagt, es geht halt um seine Superpower of Empathy. Und das Witzige ist, es geht nicht mal in dem Film um Superpower of Empathy, weil es geht darum, dass er seinen Freund, ich brauche doch keine Superempathie, um meinen Freund aus dem Gefängnis holen zu wollen. Das ist doch das Selbstverständlichste auf der Welt.
Abgesehen davon, seine Superpower war mal Empathy in Winter Soldier, als er wirklich für Veteranen eine Selbsthilfegruppe geleitet hat, um sie davor zu hindern, sich eventuell das Leben zu nehmen, ja, oder auszurasten und eine Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein, hat er denen geholfen und sich damit geholfen und seinen Schmerz verarbeitet. Das ist ja eigentlich das. Wenn man das weiter ausgearbeitet hat, dann hätte Anthony Mackie's Sam Wilson eine Gelegenheit gehabt, spannender zu werden als Steve Rogers. Weil die interessantesten Superheldenfiguren nehmen ihr Trauma und ihnen ist es wichtig, dass niemand das Trauma durchlebt, das sie mal durchlebt haben. Und daraus schöpfen sie ihre Stärke.
Ich behaupte sogar, als er den Moment der Empathie hatte, nämlich einem schwer verletzten Soldaten gegenüber zu sitzen und ihm Empathie zu geben und die Erfahrung, die er hat, die du gerade erwähnt hast, in dem Moment fällt ihm nichts Besseres ein als, ey, du wirst wieder gesund, steh auf, alles wird gut. Das ist alles, was er ihm gibt. Das ist seine Empathie, das ist seine Superpower. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das ist doch nicht deren Ernst.
Es gab mal, und das Geile ist, es gibt so einen Robot-Chicken-Gag, den muss ich noch mal irgendwie finden. Ich glaube, das heißt Captain Hindsight, der dir immer im Nachhinein sagt, ja, hättest du mal nicht so machen sollen, weißt du? Und es ist seine Superfähigkeit, weißt du?
Ja, Captain Obvious kenne ich auch, der ist auch gut.
Ja, ja, Captain Obvious, weißt du so? Er sieht einen Alkoholkranken und sagt, hey, du trinkst so viel Alkohol. Wow! So, also das ist halt, und das tut mir dann halt auch leid, aber wenn, es gibt ja Leute, die in diese Filme dann so viel reininterpretieren und dann sagen, oh, guck mal, wie wichtig das ist und was der für Themen anspricht. Einen Scheiß tut er. Das ist ABC für Dumme. So. Das ist ja die Oberfläche. Das ist ja nicht mal die Oberfläche. Das ist, Das ist, als wenn ich dich jetzt anrufe, Marco, und sage, ey, ich stecke gerade in einer richtigen Krise, so in meiner Beziehung und finanziell, ich habe richtig Angst. Und dann sagst du zu mir, mach dir keine Sorgen, Yves. Hey, danke, Marco, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Tschüss, dir auch einen schönen Tag. Weißt du?
Genau so ist es. Es ist genau so
ist es.
Und es gibt sogar, und darüber müssen wir im Spoiler-Part reden, es gibt politische Ansätze in dem Film, die durch die Nachdrehs komplett zerstört wurden.
Yeah.
Ja. Und damit ist es genau das Gegenteil von einem Brave.
Oder stell dir mal vor,
Captain America.
Du hast jetzt den moralischen Kompass von dem neuen Sam Wilson. Ich sage bewusst der neue Sam Wilson, denn der alte würde nie so reden. Mhm. Und ich sag, Marco, ich bin gerade nach Hause gekommen. Da war ein Typ, so ein Mörder, der hat neben mir auf jemanden geschossen. Und dann sagst du, nenn ihn nicht Mörder. Weißt du, so. Und ich, Marco, willst du mich verarschen? Ich bin auch komplett im Trauma. Nenn ihn nicht Mörder. Hast du dich schon mal gefragt, warum er auf Leute schießt? Ja, Marco, okay, tschüss. Danke. Ich glaube, ich rede jetzt doch mit der Polizei oder so. Ich dachte, naja.
Ich meine, selbst wenn man das aus so einer Comic-Lore oder wenn man all das Politische rauszieht und man das dann anders betrachtet, nur was den Comic-Lore angeht, dann hast du ja trotzdem am Ende des Tages, hattest du in dem Fall Terroristen, die mit dem Superserum hantiert haben. Und man könnte auch sagen, der Film könnte ja auch mehr damit spielen, ob er hätte das Serum nehmen sollen oder nicht. Aber es taugt für mich viel mehr als für einen schlechten Gag im Trailer, der so im Film gar nicht vorkommt übrigens. Da haben sie nämlich die Line rausgenommen aus einer anderen Stelle. Aber so dieses sich wirklich selbst finden spielt ja auch keine Rolle. Das geht nicht über das, was in Falcon schon war, hinaus. Die Figur des Captain America ist in diesem Film am Anfang des Films dieselbe, exakt dieselbe wie am Ende des Films.
Und das Traurige ist, und die Figur, die wir haben am Anfang des Films, ist nicht mal eine richtige Figur. Anthony Mackie in diesem Film ist nicht mal eine Figur. Wenn Anthony Mackie nicht dieses unfassbare Charisma hätte, das er nun mal hat,
ja,
Dann könnte man sich den gar nicht angucken. Mhm. So schlimm wäre das, weil der latscht einfach nur durch den Film. Das ist alles.
Er schlafwandelt von Plotpoint zu Plotpoint.
Ja, der läuft halt hier mal rum und sagt, hallo, na du, wie geht's dir?
Das hat auch einen wesentlichen Grund, den ich unbedingt im Spoiler-Part mit dir besprechen muss. Deswegen lass uns jetzt langsam in den Spoiler-Part wechseln. Aber bevor
aber
wir das erst tun
mal, aber erstmal, weißt du, Sam Wilson nimmt nicht sein Super-Serum, ja? Aber wir haben unser Super-Serum und das bringt uns zu Holy und damit Werbung. Holy ist die einzig echte Alternative zu ungesunden Energy-Drinks, ohne Zucker und unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Es gibt auch kein Dosenmüll. So, du weißt, dass Holy zurzeit eine spannende Aktion hat. Möchtest du mehr darüber reden, Marco?
Über Holy New Year, New Me.
Hast du denn deine Jahresvorsätze eingehalten?
Bis jetzt einigermaßen tatsächlich. Ich tracke vieles davon. Wir hatten darüber im Podcast geredet, gell? Dass ich so leichte Jahresvorsätze habe. Und das war auch im Rahmen des New Me, mein Gott, mein Englisch. Und da kamen ja diese neuen Milkshakes raus von Holy. Und die gibt's ja auch nur begrenzte Zeit. Es gibt mittlerweile neue Milkshakes. Ich weiß nicht, hast du die schon probiert? Hast du welche der Milkshakes probiert?
Yep, habe ich.
Welche?
Das war Banana.
Banana. Wie hat's dir geschmeckt?
Geil.
Geil.
Wirklich geil.
Ich finde die alle geil.
Sehr,
und
sehr geil.
Die ganz neuen sind Erdbeer. Erdbeer und Karamell.
Die Nachfrage ist sehr hoch bei den Milchshakes.
Karamell habe ich noch nicht probiert, fällt mir gerade ein. Karamell habe ich noch nicht probiert, das habe ich noch sealed in der Dose. Es muss ja auch ein bisschen halten, weil die Aktion ja nur so und so lange geht. Das Ende der Aktion ist der 31.03.2025. Also super lange gibt's die nicht. Ich habe das auch schon mehreren Freunden angeboten und ihnen die Milkshakes eingeschenkt und höre bisher auch nur positives Feedback, weil du hast auf den Milkshakes kaum Kalorien auf dem Holy Pulver selber. Das ist relativ wenig. Das Problem ist natürlich die Milch, aber so viel Milch kann man gar nicht trinken, dass es in eine gefährliche Region geht. Und ich weiß noch, wie ich den ersten Milkshake-Schluck genommen habe und gedacht habe, fuck, es schmeckt so gut.
Und abgesehen davon, wenn du Milch trinkst, nimmst du ja auch sehr schnell ab.
Ach so, wie meine Laktoseintoleranz. Ich nehme laktosefreie Milch und Hafermilch dafür. Ich kann auch Hafermilch, guter Rezepttipp von mir übrigens, die Hafermilch zu Hazelnut. I shit you not. Das ist fantastisch. Das ist meine Lieblingskombination bei den Holy Milkshakes.
Okay. Also, das Ende der Aktion ist der 31.03.2025. Mit unserem Rabattcode Nerd. Ich musste schlucken, weil ich heute zu wenig getrunken habe.
Zu wenig Holy getrunken hast.
Mit unserem Rabattcode Nerdkultur5 erhalten Neukunden 5 Euro Rabatt auf das Probierpaket. Und für Bestandskunden haben wir natürlich auch einen Code. Das ist Nerdkultur. Nerdkultur nochmal wiederholt für euch alle da draußen. 10% auf eure Bestellung. Link dazu gibt es in den Shownotes. Und damit Werbung Ende.
Kommen wir zum Spoiler-Part. Du hast ein Ding, das du unbedingt am Anfang sagen wolltest.
Ja, ich habe ja davor eine lange Tangente gehabt und ich will ja, dass die irgendwo hingeht. Die Tangente war, wir sind am Punkt angekommen, wo Sachen liegen gelassen worden sind. Und das war ja früher in den 90ern und 2000ern dauernd so, dass es Filme gab, die irgendwie noch was hatten. So, ey, vielleicht machen wir damit noch mal was draus, je nachdem, ob Geld abgeworfen wird und so weiter und so fort. Noch nie hat etwas so lange gedauert, und es ergibt so krass keinen Sinn, dass man es jetzt macht. Und zwar 2008. Ich meine, sehr viele Marvel-Zuschauer, die sind jetzt mittlerweile so 15, okay? Wo waren die 2008, okay? 2008 kam ein Film in die Kinos, der hieß The Incredible Hulk. Das war der erste Hulk-Film im MCU. Nachdem mit Eric Boehner, der nicht dazu gehört, kam einer mit Edward Norton, Liv Tyler und William Hurt raus. Und auch Tim Roth als Emmy Blonsky, der ja auch mittlerweile verheizt wurde für She-Hulk und irgendwie lustig sein soll und kein Soldat mehr ist, weil, keine Ahnung warum, weil die Serie gestört ist. Naja, auf jeden Fall, da gab es eine Szene. Samuel Stearns arbeitet ja mit der Regierung, um dieses Gamma-Projekt so ein bisschen nachzuahmen und hilft dann auch dem Blonsky, sich in Abomination zu verwandeln. Aber etwas von Bruces Blut geht in ihn rein. Er kriegt einen großen Kopf, grinst in die Kamera, als wollte er sagen, bald kehre ich zurück. Er ist einer der bekanntesten Hulk-Schurken, The Leader. Der ist grün und hat so ein großes Gehirn. Ich hatte ein Super Nintendo-Spiel, wo er der Bad Guy war. Ja. Und man hat halt nie die Rechte von The Incredible Hulk bekommen, weil die bei Universal liegen. Das bedeutet, Bruce Banner, abgesehen von Avengers und Avengers Age of Ultron, ist ein Nicht-Charakter. Er ist Mark Ruffalo. Ich halte Mark Ruffalo eh mittlerweile für einen sehr begrenzten Schauspieler. Ich finde, er hat seinen Mojo voll verloren. Ich finde ihn teilweise furchtbar, sogar in Poor Things. Verstehe ich nicht, wie da eine Oscar-Nominierung drin ist.
Und so sehr
ich mich auf Mickey 17 freue, den du ja auch dieses Jahr auf dem Schirm hast, er sieht im Trailer halt auch wieder aus, als würde er nicht reinpassen.
Ich habe da aber eine Challenge für dich. Nee. Ich habe eine Mark Ruffalo-Challenge für dich. Die habe ich schon mal ausgesprochen, die hast du aber garantiert vergessen. Schau mal Brothers Bloom mit ihm.
Okay, von aber Ryan ist Johnson. Ryan Johnson-Film, ne?
Ja.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, ob es dein Geschmack ist, aber du kannst mir nicht sagen, dass er nicht gut ist in dem Film.
Mark Ruffalo und Ryan Johnson, mein Tag ist gerettet. So, auf jeden Fall wissen sie halt nichts mit diesem Charakter anzufangen, weswegen er die wichtigsten Entwicklungen offscreen macht. So, oh, er hat das Hulk-Problem gelöst, ja, irgendwo zwischen Infinity War und Endgame. Vielleicht gibt's mal einen Comic dazu oder eine Cornflakes-Packung. Okay, er hat einen Sohn gemacht in She-Hulk und der ist aber schon 20. Ich so, wann?
Mit wem? Ist meine Frage.
Ja, mit der Alienfrau.
Echt?
Die hat er weggeschnackselt. Ja, also im.
Was für eine Alienfrau? Ach so, in Ragnarok dann oder was?
Ja, aber warum sein Kind dann schon so ein Teenager ist oder 20? Keine Ahnung. Ich habe die Comics. Ich habe die Planet Hulk und World War Hulk Comics. Die sind cool. Hat nichts damit zu tun. Aber dass sein Kind dann automatisch schon so groß ist und darauf nicht eingegangen wird, ja, das zeigt halt, die wissen nicht, wie man Bruce Banner erzählt. Sie haben keine Ahnung. Der Einzige, der sich wirklich um diese Figur gejuckt hat, abgesehen vom Regisseur von The Incredible Hulk, war Joss Whedon. Weil Bruce Banner war so ein wichtiger Teil in Avengers und Avengers Age of Ultron und sein innerer Konflikt und so weiter. Es war so spannend. Und danach hat man das komplett fallen gelassen. Komplett. Jeder einzelne Film danach hat es einfach fallen lassen. Und ja, jetzt bringen wir Samuel Stearns zurück als Oberteufel Piccolo mit Herpes. So sieht er aus in dem Film. Er sieht auch ein bisschen aus wie, kennst du noch Dr. Doom in dem unsäglichen Fantastic?
Ja.
Der sah halt auch aus wie so ein Crash-Stunt-Dummy, den man so häufig getreten hätte.
Aber ich finde, so sieht er doch gar nicht aus.
Ja, aber wenn du Oberteufel Piccolo mit dem zusammenschmeißt, dann hast du den. So. Naja.
Okay.
Und sie sagen, wir wiederholen im Grunde genommen den Plot von Civil War mit Zemo. Mhm. Und es hat sich nämlich herausgestellt, dass der jetzt jahrelang gefangen gehalten wurde von Thunderbolt Ross.
Ja.
Ja. Mit dem Versprechen, ich lasse dich irgendwann frei, hat er aber nicht gemacht. Hat ihm aber im Gefängnis ein Labor gegeben und Access zu allem. Oh, was kann da nur schief gehen? So, also es ist ja schon, also da musst du ja wirklich Gehirn auf Durchzug haben. Mhm. So, also du hast dem intelligentesten Menschen der Welt ein Labor gegeben und Access zu allem. Mhm. Was passiert da wohl?
Aber kann ich ganz kurz festhalten, dass der intelligenteste Mensch der Welt kein Passwort benutzt für seinen PC?
Ja.
Ich habe wirklich gedacht, aber the plot can happen. Er hat kein Passwort, deswegen sehen die alles.
Aber das Tolle ist, wann immer sein Plan durchkreuzt wird, sagt er, haha, das war Teil meines Plans. Das habe ich auch gesehen. Also es ist halt... Das ist halt wirklich bescheuert. So, ja. Und dafür, dass der so super intelligent ist, ist sein Plan, zu zeigen, dass Thunderbolt Ross ein Arsch ist. Und wenn er wütend wird, wird er zu Red Hawk, weil er hat ihm Herzpillen gegeben mit Gamma. Das ist kein intelligenter Plan von jemandem, der so ein Superbrain ist. Also, das ist das Äquivalent von jemand hat mich geärgert und deswegen packe ich Abführmittel in seinen Kaffee vor seiner Bio-Präsentation und dann scheißt er sich vor allen Leuten ein. Ja!
Das stimmt, du hast recht.
Also das ist sein super Bad Guy-Plan, ist halt auf Marvel-Ebene, hoffentlich kackt sich Harrison Ford vor allen Leuten ein. So. Erst recht, die ganze Welt wird dann ja auch wissen, oh nee, der hat das gleiche Problem wie Bruce, der tut uns leid. So tickt doch Marvel. So, ja. Da wird auch niemand sagen, oh nein, der ist in Wirklichkeit ein rotes Monster.
Das ist so eigentlich ist egal, ja was du vorher alles kaputt gemacht hast.
Auch. Ja, ist doch vollkommen egal. So, aber es ist im Grunde genommen Abführmittel vor der Bio-Präsi rein, du scheißt dir vor allen ein. Der Präsi hat sich eingeschissen.
Lass mich das mal als Überleitung benutzen. Das ist, das Verrückte ist ja, ich weiß nicht, ob man es hätte besser machen können im Marketing, aber das Marketing kokettiert doch mit all dem, was wir gerade gesagt haben. Du guckst aufs Poster, du weißt Red Hulk. Du guckst den Trailer, du weißt Harrison Ford ist der Red Hulk. Du guckst den Film, du weißt es lange vor allen anderen Figuren. Du guckst den Trailer, du weißt, das ist der Bösewicht, der Leader, er steckt hinter allem. So, das ist halt, das steckt doch alles schon in den Trailern drin. Nichts im Film kann mich mehr überraschen.
Ja, und dieser Film tut aber auch so, als wäre das so ein krasser Twist mit dem Red Hawk-Ding. Das ist so, dabei ist es auf dem Poster und im Trailer und überall. Und
die Menschen sind ja nicht blöd. Guck mal, er wird wütend und hat rote Augen. Stimmt, wenn sie grün gewesen wären, dann hätte ich es erst kapiert. Also, denken die das? Denken, dass wir so dumm sind? Und dazu kommt, und das ist nämlich, du hast ja gesagt, Sam Wilson schlafwandelt durch den Film. Das fühlt sich auch deswegen so an, weil wir als Zuschauer immer schlauer sind als er. Also nicht nur wegen dem, was ich gerade gesagt habe, nicht nur, weil wir das Poster gesehen haben, nicht nur, weil wir den Trailer gesehen haben, sondern weil wir den Film gucken. Der Film zeigt uns immer eine Szene zwischen dem Leader und dem Präsidenten. Er zeigt uns, wie es dem Präsidenten gerade geht. Er zeigt uns, was der Leader gerade macht. Und danach kommt erst eine Szene mit Sam Wilson, wie er versucht, das aufzudecken. Ja. Es ist die Reihenfolge. Du bist immer schlauer.
Es ist die Antithese zu The Winter Soldier. Ich meine, Comicleser wussten, wer The Winter Soldier ist. Es ist Bucky Barnes, es ist, dass er zurückkommt. Ja. Mhm. Aber Leute, die nur die Filme gesehen haben, die sind genau da, wo Captain America ist. Weißt du? Und wenn er dann die Maske fallen lässt und Captain sagt, Bucky, es gab genügend Leute im Kino, die sagen, what, der ist zurück, weil sie Comics nicht kennen. So hätte man das spielen müssen mit Red Hulk. Aber gut, du musstest ja irgendeinen super Charakter im Trailer haben, damit Leute überhaupt in den Film gehen. Ja. Und das ist so das Ding.
Das ist halt mein Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das Marketing hätte besser gemacht hätte. Ich glaube, man hätte das Marketing so machen müssen. Ich glaube aber auch, man hätte den Film besser machen müssen. Das kann doch nicht sein, dass wir immer schlauer sind. Dadurch kommst du dir dem Held so überlegen vor, unterbewusst. Da geht's jetzt nicht darum, was ich schon weiß und was ich nicht weiß, sondern ich fühle mich einfach schlauer als der Held und gucke ihn dabei zu, wie er sich durch den Film langweilt, weil ich langweile mich jetzt gerade.
Ja, und da kommen ja halt noch viele andere Sachen dazu, wie zum Beispiel der Expositionsdialog. Also schlimmer ist ja wirklich nur Rick Flag im ersten Suicide Squad. Also der erste Satz von dem Charakter in dem Film, richtig, ist Harrison Ford, der fragt, ist Betty da? Meine Tochter, mhm. Betty? Mhm. Ja, damit alle wissen, ach, Liv Tyler gab's ja auch mal. Und stimmt, du siehst ja nicht mehr aus wie Thunderbolt, aber das ist deine Tochter. So spricht kein Mensch. Dann wird Isaiah Bradley eingeführt. Carl Lumley ist übrigens super, dem wird noch nichts gegeben. Ich mochte den schon in Alias damals, als Dixon, den Partner von Sidney Bristow. Und dann sagt einfach aus dem Nichts Sam, das ist der erste Captain America. Er war mal zu Unrecht im Gefängnis. An ihm wurde rumexperimentiert. Also so, this is Katana, he's got my back. So hat er, also es war ganz schlimm. Es ist halt richtig schlimm, schlimm. Der neue Partner von Cap, also Sam, geht einem so auf die Eier, dass der Film das irgendwann adressiert und sagt, ja, der hört nicht auf zu labern. Ich so, nur weil ihr adressiert, macht es das nicht besser. Der hört wirklich nicht auf zu labern. So, das ist ja furchtbar. Der geht hart auf die Nüsse. Und ja, das stört halt extremst. Dann finden wir heraus, Thunderbolt Ross hatte eine Identitätskrise und wollte unbedingt ein lieber Kerl sein. Cool, hätte ich gerne in einem der Filme gesehen. Mhm. Aber gut, dass ihr mir das jetzt sagt. Und in seiner Verzweiflung ist er zu seiner Geisel gegangen, der ihm Herzpillen gegeben hat. Aber da war halt Abführmittel drin. So.
Aber gibst du mir recht, dass Harrison Ford das Beste in dem gesamten Film ist?
Absolut. Harrison Ford wirkt wirklich so, als hätte der Bock. Das merkt man.
Weißt du, woran das liegt?
Er und Carl Lumley haben beide Bock. Und ich weiß, du wirst jetzt wieder Shrinking sagen.
Ich werde Shrinking sagen. Weil das, was du da siehst, ist eine Rest-Performance aus Shrinking. Es ist der geläuterte Vater, der den Anschluss zu seiner Tochter wieder sucht. Und ich habe mir das auch bestätigen lassen von Laura, meiner Kollegin bei GigaTV, weil die ist auch großer Shrinking-Fan und die saß auch im Kino und so. Hä? Das ist doch einfach. Sie hat darauf gewartet, dass sie, wie seine Figur Paul in Shrinking, Sachen auch noch wiederholt. Weil er hat wirklich so gespielt. Also die Momente, in denen er Tränen in den Augen hat, das hat sich einfach nur da so, Leonardo DiCaprio-mäßig, das ist Shrinking, das erkenne ich wieder. Und deswegen funktioniert er zumindest sehr gut in dem Film. Und das ja, ist ja auch kein leichten Fußstapfen, ne? William Hurt war ja sehr gut.
Ja, aber das Ding ist, es ist ein Incredible Hulk-Sequel. William Hurt ist ja mittlerweile von uns gegangen, ersetzt durch Harrison Ford. Der tatsächliche wichtige Charakter, der hier ein emotionales Gewicht reinhauen sollte, das sollte eigentlich ein Bruce Banner-Film sein. Ich sag's dir ganz ehrlich, das hätte ein Bruce Banner-Film sein, weil dann würden alle Sünden seiner Vergangenheit auf ihn zukommen. Und sein ehemaliger Erzfeind spürt das, was er mal gespürt hat, weißt du? Und seine alte Liebe taucht ja auch irgendwann wieder auf. Ja, so, aber ja, dafür müssen sie Universal Geld geben, das wollen sie halt nicht. So, aber selbst das, du guckst dir den Film an und drei der Main Leads aus dem ersten Film, also zwei der drei Main Leads sind nicht mehr die gleichen Schauspieler. Also Edward Norton ist weg und William Hurt ist weg. So, bei William Hurt, da kann man halt nichts dafür, aber es wirkt halt komisch. Es wirkt total komisch, wenn Liv Tyler am Ende, ich hoffe, sie hat den krassesten Paycheck ever gekriegt dafür, dass sie erst am Telefon klingt, wie bei der Sex-Hotline. Und dann geht sie kurz und guckt Harrison Ford und sagt, na, Papi, wie geht's dir? Och, das ist ja mal schade, dass du jetzt im Knast bist. So, also das ist ja, das ist wirklich erbärmlich. Erbärmlich. Weil die glauben ja mittlerweile, dass die Marvel-Zuschauer wie solche Robben im Zoo sind, die klatschen, sobald irgendein Charakter auftaucht, den es mal gab. Ganz egal wer. Weißt du?
Naja, ich hab's ein bisschen gespürt bei, bei Sebastian Stan hat ja ein Cameo.
Ja, und dieses Cameo ist auch safe Teil der Reshoots, weil aus dem Nichts wird er vorgestellt als Congressman Buchanan Barnes. Ich so, wann ist das passiert? Keine Ahnung, aber wir sind Marvel und wir entwickeln Charaktere offscreen. So, das ist cool. Und dann sagt er diesen peinlichen Pep-Talk gegenüber Anthony Mackie. So, hey, du bist der wahre Cap, bla bla bla. Dann wird das noch mit einem Witz kaputt gemacht. Und dann sagt er im Grunde genommen, Peace out, ich gehe in meinen Thunderbolts-Film, tschüss, viel Glück mit deinem missglückten Film. So, also, dass er da überhaupt weil das ist jetzt so der Breaking Point für Sam. Sein Partner liegt im Koma, weil sie sogar das von Civil War klaut mit Rhodey. So, also 1:1, wie er da vor dem Krankenzimmer steht, so wie Iron Man steht vor Rhodeys Krankenzimmer, obwohl Secret Invasion das ja auch kaputt gemacht hat und gesagt hat, das war die ganze Zeit ein Skrull, das wir betrauert haben. Also, es ist so bescheuert, es ist so endlos bescheuert. Und dann sein bester Freund kommt, um ihm zu sagen, ich hab dich lieb, aber helfen tue ich dir nicht. By the way, ich bin bald wieder da in Thunderbolts.
Ding!
Und geht wieder.
Deswegen so fies der Cameo, weil in diesem kurzen Moment siehst du ja, was Sebastian Stan und Anthony Mackie für eine Chemie miteinander
haben. Hammer!
Das wäre der viel bessere Film.
Aber dann hättest du ihn gleich rauslassen müssen, weißt du? Weil jetzt ist Bucky ein scheiß Freund, so im Nachhinein. Er ist halt auch so ein Captain Obvious oder so. Er ist Captain Moral Support. Er kommt und sagt dir, hey, Dicker, sei mal nicht traurig. Oh, danke, dass du gekommen bist. Mein Partner ist gerade schwer verletzt. Ich stehe ganz allein vor einer großen Herausforderung. Und du wirst auch ganz allein bleiben. Denn ich gehe jetzt in meinen Film Thunderbolts. Der erwartet euch im Juli. Tschüss. Weißt du, so fühlt sich das an.
Ja.
Was mich zu Giancarlo Esposito führt, der nur für einen Trailer existiert. Der ist Teil der Serpent Society. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Serpent Society kennst.
Die kenne ich nicht, aber ich weiß, dass sie die komplett rausgeschnitten haben.
Ja, ja. Das ist ja eigentlich eine Gruppe, die gegnerisch ist gegenüber Steve Rogers.
Mhm.
Okay? Und als Captain America Civil War angekündigt wurde, das war ja ziemlich geil, wurde ja alles ausgemappt, so die komplette Phase 2 oder 3 des MCUs. Und da stand Captain America Serpent Society. Und nachdem Kevin Feige dann den Clip gezeigt hat von Thanos und gesagt hat, Infinity War, bla bla bla, ist er nochmal auf die Bühne gegangen und sagt, ja, irgendwas stört mich an diesem Captain America Serpent Society. Und dann, boom, der Titel wurde verändert zu Civil War. Alle sind ausgerastet und haben geschrien. Und auf einmal standen Robert Downey Jr. und Chris Evans. Weißt du, das war doch die Magie, die es damals gab. Du hast einen getrollt mit einem Titel Serpent Society. Und der Trolltitel ist jetzt Teil der Nachschutz von Captain America 4. Ihr habt euch übertroffen an Faulheit.
Also so. Ich hab gedacht, das ist umgekehrt. Ich dachte, Serpent Society hat eine Rolle gespielt und die haben sie rausgestrichen.
Nee, glaube ich nicht.
Also Giancarlo Esposito ist ja nachgecastet.
Ja,
der war ja vorher hat jemand anderes gespielt, ein Wrestler oder so?
Kann das sein? Ja, der kommt ja auch vor und grinst die ganze Zeit, wenn er auf die Fresse kriegt.
Ach so, das ist dann der.
Ja.
You got much bigger problems. bei Giancarlo Esposito merkt man es, weil der hat effektiv 4 Szenen, die alle in der ersten halben Stunde verhandelt werden, so Pi mal Daumen. Ich glaube, außer seine letzte, die ist ein bisschen später. Du merkst in seinem Grinsen, dass er das nur für einen vollen Kühlschrank gemacht hat.
Voll.
Also, nicht
Giancarlo
mal
er hat ja? Giancarlo Esposito und Mads Mikkelsen sind die zwei Leute, die jetzt verflucht sind, weil sie zwei, dreimal komplexe Bad Guys gespielt haben, sind sie jetzt in Hollywood die To-Go's für egal welchen Bad Guy.
Ja.
Egal wie schlecht. Mads Mikkelsen oder Giancarlo Esposito. Ich wette, es gibt zig Hollywood-Skripte, gerade auf dem Tisch, wo Bad Guy TBD steht. Und in Klammern entweder Giancarlo Esposito oder Mads Mikkelsen. So. Also.
Und deswegen ist es ja umso passender für Giancarlo Esposito, dass er ja gegen sein Image spielt in dem Film. Er versucht ja nicht, einen Gus Fring aus Breaking Bad zu spielen, sondern er spielt eigentlich 0:15 wahnsinnig guckender Bösewicht und er hat sich extra noch blaue Kontaktlinsen reingemacht.
Damit er spielt Moff Gideon.
Wen spielt er?
Er spielt wieder Moff Gideon.
Stimmt,
Moff Gideon war ja auch. Er spielt einfach wieder Moff Gideon aus Mandalorian.
Ja, also er spielt ähnlich. Aber Moff Gideon war ein bisschen disziplinierter als er.
Ja, Moff Gideon hatte mehr Episoden, das ist der Unterschied.
Okay.
Also er spielt Moff Gideon, aber sowas von. Komplett mit, haha, du hast mich fast geschnappt. Ich entkomme und da kommt ein großer Bösewicht hinter dir. Das ist mein Masterplan. Ja, das ist jetzt halt kein Roboter, sondern ein Wrestler. So.
Und wenn der Typ einfach ihm in den Kopf geschossen hätte, wäre der ganze Film vorbei gewesen. Es gibt sehr viele Momente, How It Should Have Ended kann man da reinmachen. Ne? Also Hulk haut zu, zack, platt, fertig, How It Should Have Ended und so. Es gibt tausend Momente in diesem Film, wo es schon alles zu Ende sein könnte, weil ja Captain America nur ein Mensch ist in einem Spezialanzug, der ihn nicht voll schützt wie bei Iron Man.
Was total bescheuert ist, guck mal, Iron Man hat ja so einen Schutz durch diesen Anzug, ja.
Genau, sag ich ja.
Dass du den in diese Weltuntergangsszenarien schmeißen kannst. Thor ist ein Gott, Hulk ist quasi unkaputtbar und Steve Rogers war ein Supersoldat. Hat für mich Sinn ergeben. Die haben sich immer Mühe gegeben, wenn sie Charaktere wie Black Widow oder Hawkeye hatten, die keine Superkräfte haben, dass sie sie in die für sie passenden Situationen reingeworfen haben, dass wir nicht alle zwei Sekunden geschrien haben, Bullshit, weißt du? Aber es gab so viele Momente, wo Sam Wilson eine Lasagne hätte sein müssen in diesem Film. So, also, das hat ja gar nicht aufgehört.
Aber das liegt an seiner Superpower, der Empathie.
Ja, was mich zu dem peinlichsten Moment des Films führt. Und zwar, ich war felsenfest davon überzeugt, ich kenne die Hulk-Comics. Und da werden sie eh nie drauf eingehen. Aber es gibt ja so einen tragischen Moment mit Betty, der auch dazu führt, dass Bruce wieder richtig wütend wird. Ja, ich dachte, die werden Betty erschießen. Und das wird den Red Hulk rausbringen.
Hast du einen anderen Film geschaut als ich? Weil ein Film, der höchstens mal offscreen Leute tötet, wird nicht Betty erschießen.
Aber Kamera. Ich dachte, das ist das eine. Ich dachte, Liv Tyler ist so nach dem Motto, ich spiele in eurem scheiß Film mit, nur wenn ihr mir einen Headshot gibt, damit ihr mich nie wieder fragt. Ja, weil ihre Erfahrung mit The Incredible Hulk war ja fürchterlich.
Ich dachte, ihr Telefonat war Hinweis genug, dass sie gar keinen Bock hatte, in dem Film dabei zu sein.
Ja, ihr Telefonat war ja wirklich, also es war ja also da dachte ich mir, so redest du nicht mit deinem Vater. So,
nachdrehst.
Es sei denn, auf irgendwelchen merkwürdigen Internetseiten, aber darüber sprechen wir nicht. Auf jeden Fall, ich dachte dann, okay, es läuft darauf hin, er wird zu Red Hulk und sie taucht auf und schreit kurz Daddy und dann wird er wieder lieb. Aber nein, Sam Wilson kommt und sagt, Alter, du bist doch Daddy, hast du nicht eine Tochter? Und er, okay, und ist wieder Harrison Ford. Ich so einfach geht es? Hat es nicht bei Bruce Banner irgendwie Jahre gedauert, bis Natascha, und es war eine, auf die er einen Crush hatte und umgekehrt, die ihn dann so langsam beruhigen musste und seine Hand streicheln musste, was ja noch Thor 3 parodiert hat mit Thor und
aber
Banner?
Aber Natascha hat nicht die Superpower of Empathy,
stimmt,
die Sam Wilson hat in dem Moment. Weil da spielt seine Superpower eine Rolle.
Und er war schon wieder Captain Obvious. Er sagt, du hast eine Tochter. So, also, wow, das wusste ich ja gar nicht. Ich rede ja nur im Film 20.000 Mal darüber, dass ich eine Tochter habe und erwähne auch ihren Namen Betty, falls Leute vergessen haben, wer das ist.
Und die Kamera fährt extra über die Bilder auf seinem Schreibtisch.
Ja, und weißt du, ich dachte auch, als die dann in diesem Raft sind, da landet ja dann The Leader, da landet aber auch Ross. Und ich dachte mir, ey, jetzt zeig mir doch Simo, komm. So, und dann, es wäre so witzig, wenn Simo und The Leader, ich hätte die dieses Spider-Man-Meme machen lassen, dass die beide aufeinander zeigen, weil sie der gleiche Bad Guy sind, weißt du? Und sie landen ja sogar im gleichen Knast.
Ja.
War nicht der Fall, aber die Post-Credit-Scene ist ja wirklich das bescheuertste. Also zwei Sachen. Erstens, der Film heißt Brave New World. Warum? Wegen Adamantium. Weil der einzige Grund, warum es jetzt Celestials gibt, ist, weil man kann von denen Adamantium abnehmen. Das ist ja das Zeug, was die Krallen sind von Wolverine. Mhm. Ja. Ich habe sogar im Film gedacht, die sagen wieder Vibranium. Und ich dachte aber, was ist daran so Brave und New World? Weil wir haben Vibranium. Und Black Panther hat in der Post-Credit-Scene seines Films der UN gesagt, ich teile es mit euch. Mhm. Also ihr habt quasi das Gleiche. Was ist daran jetzt so Brave New World-ig? Gar nichts. Merkt man auch, dass der Titel Last Minute, aber die sagen wirklich Brave New World of Adamantium. Das ist ein Satz, der in dem Film fällt. Mhm. Und wer sich da nicht vor Scham in die Hose geschissen hat, ja, Respekt für euch, ich habe neue Unterhosen.
Lass uns kurz beim Titel bleiben, weil warum Brave New World? Wo kommt der Titel überhaupt her? Der kommt von dem berühmten Buch von Aldous Huxley aus den 30ern.
Ja, aber das ist ein dystopischer Roman.
Richtig.
Mit Regierungskontrolle.
Ja.
Mit Klassenkämpfen.
Ja.
Mit genetischer Vorbestimmung, wo du landest, wo du nicht landest. Das hat gar nichts damit zu. Es klingt halt toll. Mhm. Darum heißt der Film so.
Und er spielt ja damit, so mit Überwachungsstaat Assets, also dieses Blinkende der Monitore am Anfang und am Ende des Films. Er spielt damit, dass das Brave New World heißt, aber der Film hat 0,0 Aussage in diese Richtung. Nichts. Und das ist mir auch sehr aufgefallen beim Presseevent. Das hatte ich mir damals schon aufgeschrieben. Niemand geht auf diesen Titel ein. Was man sowieso machen müsste, weil es ist ja, wie du schon angedeutet hast, ein neuer Titel. Der Film hieß ja nicht so. Der hieß zuerst New World Order. Und ich vermute, sie haben den Titel gestrichen, weil mittlerweile Implikationen in die Verschwörungstheorie-Richtung hat. Und deswegen haben sie ihn auch richtigerweise gestrichen. Aber selbst
aber
bei New World Order.
Fällen, weiß nicht. Aber in beiden Fällen. Dann wäre der Satz halt gewesen, this is the new world order of adamantium. Okay? Also in beiden Fällen wäre das das Bescheuertste aller Zeiten, weil was ist daran jetzt so krass neu? Was ist daran jetzt so krass neu? Ihr habt Vibranium, ist das nicht das, circa das Gleiche? Jetzt wird einer kommen, nee, das eine Metall ist noch ein bisschen krasser.
Da sticht das andere aus.
Ja, aber,
aber was ist das jetzt daran New World so Order? Krass, nur ist das jetzt wirklich etwas, was die Balance der Erde endgültig aus den Fugen geraten lässt?
Zumindest spüren wir das ja nicht, weil es werden nur Kanister hin und her geschoben und es wird dann später gesagt, was da drin ist. Wir sehen es ja noch nicht mal. Wir sehen es nur als PowerPoint-Präsentation. Es ist wirklich, es spielt gar keine Rolle. Es fühlt sich falsch an.
Es ist so wie Vera Farmiga in einem der Godzilla-Filme.
Aber jetzt lass uns genau diesen Gedanken weiterspinnen. Warum fühlt sich das nicht an, als würde es zu dem Film gehören? Vermutlich, weil es so nie in den Film gehörte.
Absolut.
Was sind deine Vermutungen, was komplett neu ist in dem Film?
Alles mit Giancarlo Esposito.
Ja.
Die Bucky Barnes-Sequenz.
Okay.
Dann aus den Celestials einfach nur Adamantium zu machen, weil sie gemerkt haben, Celestials jucken niemanden und Eternals jucken keinen. Dann aus Shira Haas Charakter eine Black Widow zu machen.
Das ist ein eigenes Thema, darüber reden wir gleich. Ich habe noch einen Punkt und der ist ein großer Punkt. Japan.
Ja.
Alles, was in diesem Film mit Japan zu tun hat, ist neu. Das merkt man auch daran, weil der japanische Premierminister nachgecastet wurde. Der war erst gar nicht Teil des Casts. Und wenn ihr an dem Film drauf achtet, das geht aber nur, wenn ihr es auf Englisch schaut. Du hast ja auch die englische Presseverführung gesehen, ne?
Klar.
Die ADRs. Wir haben das schon bei Kraven the Hunter lang und breit tot kritisiert. Es ist normal, dass Filme ADRs haben, das heißt Additional Dialogue Recording. Wenn man etwas nicht versteht oder wenn man den Dialog etwas verändern möchte, dann nimmt man das im Nachhinein noch mal auf. Und das hört man dann aber auch nur in der Originalfassung. Also wer den Film auf Deutsch guckt, wird keine Probleme haben. Aber wenn du es auf Englisch hörst und auch drauf achtest, wenn du nicht drauf achtest, wirst du nichts merken, dann God bless you. Aber es ist unser Job, drauf zu achten. Und ich finde, man hört es aber auch, dass viele Sachen aus dem Off gesagt werden. Alles, was du gerade gesagt hast, was mit She-Ra zu tun hat, das ist oft, also wenn sie wenn erklärt wird, wirst du sagst, mit Black Widow, Ex-Black Widow oder Ex-Widow, sagen sie immer, dann ist das oft aus dem Off. Du siehst nicht, wie jemand das mit den Lippen formt, diese Worte teilweise. Und das ganz viel, was mit Japan zu tun hat. Also selbst so Nebensätze wie der Pilot Whiskey und Jackal sind rogue gegangen. Das sagt niemand in dem Film. Das klingt anders und das hat irgendjemand noch dazugeschnitten. Und ich habe dann in den Credits drauf geachtet. Der Film hat 4 ADR-Editors gehabt. 4! Das macht normalerweise der normale Editor des Films. Von mir aus ein ADR-Editor, der nur für die Post-Production angestellt wurde, der das dann machen soll. Aber 4! Wie viel ist in diesem Film noch passiert, was ich nicht gehört habe oder du gehört hast? Es passiert die ganze Zeit. Alles drumherum ist konstruiert und fühlt sich eigentlich falsch an. Und selbst wenn ihr überhaupt nicht darauf achtet, man spürt es doch. Man spürt doch, dass alles, was mit Japan zu tun hat, CGI ist. Bis auf die eine Szene, wo sie im Hof langlaufen und er mit dem Premierminister redet, ist alles, was mit Japan zu tun hat, CGI. Celestial CGI. CGI-Flotte. Selbst wenn du Kirschblütenbäume hast, die eigentlich aus Japan sind, ist das CGI. Auch wenn das in Washington ist.
Da muss ich übrigens noch 2 Sachen sagen, weil normalerweise reden wir auch immer über Handwerk. Und diesmal, das ist normalerweise dein Hauptfokus, aber diesmal muss ich das ansprechen.
Okay.
Dieser Film ist fucking hässlich. Und er ist gedreht wie ein Fernsehfilm. Es gibt fast nur Close-Ups. Also sowas kenne ich wirklich nur von Fernsehfilmen. So richtig viele Totalen gibt es gar nicht, außer in so gegen Ende, wo es halt noch rendernde CGIs gibt. Dieser Film, ja?
Lass mich das rausdifferenzieren. Ich finde, der Film hat 2 Gesichter. Es gibt die Sachen, die sie nicht nachgedreht haben, die teilweise sehr gut gefilmt sind. Zum Beispiel die Eröffnungsszene mit Präsident Thunderbolt Ross. Also du siehst die Kameras mal von oben. Sie hat ganz andere Perspektiven und du hast auch eine ganz andere Stimmung von dem Film, die der Film ja nie einhält.
Aber ab einem gewissen Punkt sieht es aus wie ein TV-Film.
Ja, aber das ist der Punkt. Es sind immer die nachgedrehten Sachen. Die sind immer schlechter gefilmt als die anderen. Ist dir das aufgefallen?
Ja, und die Kampfchoreografien sind eventuell die schlechtesten in ganz Marvel. Also diese Eröffnungssequenz, wo Falcon da diese Serpent Society angreift,
ja.
Da saß neben David Hein und uns beiden aufgefallen, dass das so langsam ist, ja, und du merkst richtig, wie jeder auf seinen Einsatz wartet, das ist ja unangenehm. Und selbst Anthony Mackie hat nicht den Wumms und diese Agilität, die man braucht, um diese Kampfsequenzen durchzuziehen. Und das Sound-Editing ist scheiße, weil, guck dir Captain America The Winter Soldier an. Allein die Szene, wo Samuel L. Jacksons Auto auf den Boden knallt, das ist so, du spürst den Wumms, den Impact der Szene, du spürst auch jeden einzelnen Punch, der verteilt wird. Das Sound-Editing ist so, ist halt wie alles andere, es wird behauptet, dass es wehtut. Tut's aber nicht. Und dafür, dass er Super Soldier ist, kriegt er auch ein Messer in die Brust und kämpft weiter. Verstehe ich auch nicht ganz. Aber also er hat doch kein Super Serum, aber er ist halt die Empathie gegenüber dem Messer. So. Die Empathie gegenüber dem Messer. Wir müssen aufhören, es Messer zu nennen.
Ja, also ich finde, sie machen auch nichts draus, dass er ein Mensch ist. Also es fühlt sich an. Sie etablieren das mit so Szenen wie, als er gegen OG Captain America kämpft. Wie, guck mal, wie geschickt der neue Captain America ist. Guck, wie cool er das macht.
Aber es sieht nicht geschickt aus.
Es sieht auch immer so aus wie, gut, es soll so sein. Es fühlt sich ja nicht greifbar an. Es sieht aber
mega unbeholfen aus. Ja. Und eine Sache kann ich im MCU nicht mehr sehen. Und das sind diese CGI aufgehenden Helme, die so kurz wegfasern. Die sehen so schlimm aus. Ja. Weißt du, wie geil das war, als früher noch die Klappe runterkam bei Iron Man?
Ja, mit dem Sounddesign, genau wie du sagst, dieses Eisen, das aufeinander knallt. Das hat noch so richtig.
Ja, und dann die Lichter, die langsam in seinen Augen angehen. Ja. So, dass jetzt jeder einzelne Charakter, ob es Ant-Man ist, ob es die Hälfte der Thunderbolts ist, was man schon im Trailer sieht, ob es, ich weiß nicht, haben die jetzt, ob es Black Panther ist, die haben diesen CGI,
diesen Nano-Shit, der da so.
Nano-Shit. Der einfach den Helm kurz verschwinden lässt. Und ich schwör's dir, es gibt ganze Videos im Internet, wenn du da Pause drückst zwischendurch, sieht das aus wie bei Matrix 2. Ne? Und das ist kein Kompliment. Also nee, ja, der Film ist für die Tonne. Ja. Je länger ich über ihn rede, desto weniger mag ich ihn dann doch. Also der war mir so hart gleichgültig. Der war mir so hart gleichgültig, aber als ich mir selber erklärt habe, dass die Motivation des Bad Guys ist, dass sich Harrison Ford vor gesammelter Mannschaft in die Hosen scheißt, ist mir auch aufgefallen, wie blöd der Bösewichtplan ist.
Ich finde, an vielen Stellen hat eine Frechheit. Das hat mir die Post-Credit-Scene noch mal gezeigt. Das
ist
Die Post-Credit-Scene ist ja eine Frechheit. Also wir sagen wenigstens Teaser, irgendwas Greifbares. Das
und dafür sitzt man noch viel zu lange drin, weil früher kamen die Post-Credit-Scenes nach diesen filmischen End-Credits. Aber nein, jetzt musst du noch den schwarzen Screen und wirklich jeden einzelnen Kameramann auch noch angucken.
Oder vier ADR-Leute.
Und die ADR-Leute, die waren Helden des Films.
Die haben ihn gerettet in der Post.
Ja. Oh, hast du eine Szene, wo Mr. Gesichtsherpes sagt, ha, ich habe alles gesehen und noch geht's dir gut, aber was ist, wenn andere Welten kommen?
Ja, nicht nur das, ich glaube, er sagt sogar Brave New World. Und ich meine, also für mich ist die Post-Credit-Scene in Erinnerung geblieben als, hast du jetzt gerade ernsthaft noch mal den Filmtitel erklärt?
Nein, das war für mich so Multiverse-Scheiße geht
ja,
weiter.
Ja, es war schon Multiverse-Gedöns. Aber es geht halt um Worlds und so, ne? Hey, deswegen heißt der Film übrigens so, ne? Nur, dass du es gecheckt hast jetzt endlich. Und dann war's das. Und ich bleib ja dabei, in Wirklichkeit hat das alles ja nichts mit dem Titel zu tun. Es ist wirklich, diese Post-Credit-Scene war eine absolute Frechheit. Sie hätten, dann hätten sie lieber wieder den Clip recyceln sollen aus Spider-Man Homecoming, dass Captain America reinkommt.
Ja, aber diesmal als Sam.
Diesmal als Sam.
Das wäre witzig.
Okay, das stimmt.
Aber davor hätte ich schon fast Respekt gehabt.
Das traue ich dem Film halt nicht zu. Dafür ist er nicht selbstreflektiert genug, nicht lustig genug. Es ist halt eine Mischung aus sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viele Menschen mit sehr vielen Intentionen sind da drin und es wird halt sehr viel in der Post gemacht. Und natürlich ist die aktuelle politische Lage, ich verstehe auch ein bisschen, dass sie zurückrudern bei Sabra, heißt ja eigentlich, ne? Sabra, Entschuldigung.
Ja.
Ach süß, ich hätte das Englisch ausgesprochen. Sagt man auch in der englischen Fassung dann Sabra?
Ja.
Ah, okay. Und Sabra trägt ja an einer Stelle sogar ihr Kostüm unter einer Lederjacke. Yeah. Wo ich mich wirklich gefragt habe, okay, was, warum? Weil ihr adressiert das nie wieder. Davor und danach gibt's keine Szene, die damit zu tun hat. Es ist offensichtlich wieder so ein Nachdreh-Scheiß oder zumindest Sachen, die weggeschnitten wurden, Scheiß. Es ist wirklich, der Film fühlt sich ja wie Stückwerk an die ganze Zeit. Ich meine, man muss ja nicht mal drauf achten, um zu merken, dass der OG Captain America mittendrin eine andere Frisur hat als davor und danach.
Yeah.
So, das ist doch nicht euer Ernst. Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Hättet ihr nicht die Haare schneiden können? Nee. War das jetzt so wichtig?
Beenden wir es, okay.
Ja. Wenigstens das wusste der Film, wann er enden muss, weil er hat nach 2 Stunden den Stecker gezogen. Das ist für einen MCU-Film sehr kurz.
Ja, aber er hat sich krass lange angefühlt. Also ich muss sagen, das ist einer dieser MCU-Filme, und das habe ich nicht bei vielen. Zum Beispiel über The Marvels kann man abkotzen, wie man will, und auch zu Recht, der ist bescheuert ohne Ende. Aber er ist so phänomenal bescheuert, dass man da ja lachen kann.
Ja, den fand ich deutlich unterhaltsamer.
Ja, weil er so bescheuert war. Ja. Aber dieser Film ist langweilig. Er ist halt wirklich fucking langweilig. Und also, ich habe halt eine besondere Antipathie gegenüber Filmen, die sich für intelligenter halten, als sie sind. Mhm. Und dieser Film hält sich schon für ziemlich intelligent. Und guckbar, Politik haben wir auch. So, habt ihr gar nicht. So, also es ist halt, guck dir jeden Harrison Ford Political Thriller an aus den 90s. Jeder einzelne ist besser. Mhm. Jeder einzelne. Mann, es gibt selbst Jean-Claude Van Damme-Filme mit so einer Art Manchurian-Kandidat, die haben wenigstens ihn wie einen Spagat macht.
Ich meine, das fließt ja auch noch so ein bisschen Harrison Fords Performance rein, Air Force One.
Ja.
Man hat so diese Präsidenten kann er halt spielen, ne?
Ich dachte, dass er das auch sagt. Es gibt eine Szene mit ihm in der Air Force One, wo ich auch Harrison Ford in süßen Sportshorts sehe. Etwas, was ich nie sehen musste. Mhm. Aber der Film gibt es mir. Mhm. Okay, ich sehe seine kleinen Beinchen. Und ich dachte, dass ihn irgendjemand ärgert und er sich den Schnapp sagt, get off my plane. Das wäre wundervoll gewesen. Aber ja.
Naja, die Zeit urteilt ja auch, nicht nur wir. Egal, wie viele Sterne man den Film geben wollen würde.
Weißt du noch, was es ein Zitat gibt in dem Film, der sagt, please don't be boring?
Ja, aber er ist es. Aber ja. Darf ich meinen Punkt zu Ende führen? Er hackt aktuell bei Rotten Tomatoes, die ja die ganzen Kritiken sammeln und auswerten, hat er nur 53%. Im Moment hat er noch 80% beim Publikum, wie immer. Bei den Marvel-Fanboys, die in den ersten Tagen reinkommen. Wir nehmen ja am Freitag auf. Das nimmt erfahrungsgemäß massiv ab in den nächsten Tagen und Wochen und besonders mit dem Disney-Plus-Release nimmt es massiv ab. Jetzt gerade sind wir aber aus dem Stand bei 53%. Weißt du, was das bedeutet? 53%?
Es wird noch schlechter.
Hä?
Das heißt, es wird noch schlechter.
Das auch. Es geht nur nach unten, aber auch mit dem Disney-Plus-Release übrigens. Es gibt nur 2 MCU-Sachen, die schlechter bewertet sind. Nur 2. Weißt du, was es ist?
Ant-Man 3?
Ja. Eternals.
Eternals, okay, ja.
Natürlich Eternals. Also genau die 2. Ich fühle mich gerade so von der Masse bestätigt, dass die 2 Filme, die ich am meisten hasse im MCU, dass die schlechtesten auch sind. Moment ist Captain America Brave New World auf Augenhöhe mit 53% zu Secret Invasion. Das ist deutlich schlecht. Also das sind die teilen sich gerade quasi den dritten Platz. Aber das wird nach unten gehen. Das wird nach unten gehen und es wird auch zu Recht nach unten gehen. Ich persönlich würde ihn gar nicht mal ganz so schlimm einordnen. Ich glaube, ich würde auf Letterboxd, wenn wir schon bei Sternebewertungen sind, ich würde 2 von 5 geben, weil er in den nicht nachgedrehten Szenen handwerklich deutlich besser gemacht ist, als er sich am Ende anfühlt. Und ich kann das honorieren. Aber es ändert nichts daran, dass der Film eine absolute Stückwerk-Katastrophe ist.
Ja, das ist ein weiteres Content-Piece. Also das ist wirklich der Inbegriff von Content. Du merkst, die hatten dann auch was irgendwo in der Assembly-Line, haben das so ein bisschen zusammengeflickt, Sachen nachgedreht und gesagt, ja. Und ich finde das, vielleicht bin ich da auch zu hart, aber ich finde, das ist mittlerweile eine Frechheit, was Zuschauern geboten wird. Ich finde, solche unfertigen, ganz offensichtlich zusammengeflickten Halbprodukte einem Zuschauer anzubieten, der für einen Kinoabend, so ein Kinoticket ist echt teuer. Mhm. Weißt du, wenn du noch mit einer Freundin gehst, dann zwei Tickets, Popcorn und Getränke, ja, da hast du schon ordentlich viel Geld ausgegeben. Und dann kriegst du sowas, sowas Unfertiges.
Dann kriegst du sowas, das so produziert ist, als könntest du es auf Disney Plus gucken und dabei in dein Handy gucken, weil der Film, der ja erklärt, was gerade passiert ist. Er sagt es ja immer und immer wieder. Das heißt, du musst nicht hinschauen. Das ist wirklich Streaming-Content.
Ich finde, solche Filme sind eine Frechheit. Also ich finde, es ist wirklich eine Frechheit, dass also Marvel hasst die Zuschauer und halten sie für dumm, wenn sie denen sowas anbieten. Ja? Und hinzu kommt, wenn dann auch noch immer wieder gesagt wird, dass dann du und ich und sonst wer Leuten den Spaß verderben, wenn sie sagen, der ist nicht gut. Also erstens, ich kann ja niemandem den Spaß verderben. Das ist doch da, guck dir den an und wenn er dir Spaß macht, dann macht er dir Spaß. Macht es doch mal komplett unabhängig von meiner Meinung ab. Ich sag nur, ey, ich finde den richtig furchtbar. Ihr kennt meine Meinung ungefähr. Groovt ihr häufiger mit ihr, dann könnt ihr ungefähr einschätzen, was mir so gefällt, was mir nicht gefällt. Bei Marco ist es nicht großartig anders. Aber wenn man so eine Kacke weiterhin kaputt zelebriert und weiterhin da Geld dran schmeißt, dann können wir nicht erwarten, dass wir irgendwann qualitativ hochwertige Mainstream-Blockbuster kriegen.
Auch wenn der Film nicht so gedacht ist, aber er fühlt sich an wie so ein Shit-Test. Ne?
Ja.
Du kennst es ja.
Er fühlt sich an wie low effort können wir diesem Publikum eigentlich noch Sachen geben.
Ja.
Und sie fressen es trotzdem.
Ja, es fühlt sich an wie ein wortwörtlicher Shit-Test, als würde man so ein bisschen Scheiße in einen Brownie-Teig machen und gucken, wie viel man die Dosis erhöhen kann, bis es jemand merkt.
Ja, ja. Wow, jetzt hast du dein erstes Fäkal. Jetzt hast du das erste Mal einen Fäkal-Vergleich gemacht. Wie fühlt es sich an, Marco, in meiner Welt angekommen zu sein?
Ich weiß, es
wie fühlt es sich an in meiner Welt?
Ich will nicht zu lange hier bleiben, wenn ich ehrlich bin. Aber der Film bringt mich dazu. Was soll ich machen? Es fühlt sich nun mal so an. Und man kann ja Sachen gut finden. Man kann auch alles gut finden im MCU. Es sei jedem gegönnt. Aber du kannst mir nicht in die Augen schauen und sagen, wenn das 5 von 5 ist, was ist dann Winter Soldier? Ist der wirklich höchstens genauso gut? Weil es geht ja dann nicht drüber. Willst du mir das ernsthaft verklickern?
Was ist dann The Dark Knight? Also, verstehst du, ich gehe jetzt gar nicht zu irgendwie anderen Oscar-Filmen. Ich gehe jetzt nicht zu Schindlers Liste. Ich gehe jetzt nicht zu Jurassic Park. Ich gehe jetzt nicht zu The Good, The Bad and The Ugly. Ich gehe jetzt nicht, weißt du, zu Citizen Kane. Ja, aber allein in dem Genre, ja, was ist dann The Dark Knight? Was ist dann The Batman? Was ist dann Watchmen? So, weißt du, die Liste ist halt, was ist dann Spider-Man 2 von Raimi? Mhm. So, wenn das 5 von 5 ist, gibt es dann überhaupt was ist da negativ?
Ich merke aber auch gerade, dass wir uns zu sehr drüber aufregen.
Sorry,
Weil das ist ja offensichtlich eine Einzelmeinung.
Aber gleichzeitig wird sich ja auch immer wieder über Kritiker aufgeregt und gesagt, Kritiker haben es fast verdorben. Ja, da denke ich mir, das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht, alle zwei Sekunden Kritiker an den Pranger zu stellen. Was soll das? Was soll das?
Zumal wir, wenn wir in einem Fall wie diesen auch die Mehrheitsmeinung ja treffen.
Und hin oder her, so, es ist unsere Meinung. Wir sagen nicht, denk so. Mhm. Und jedes einzelne Mal einen Seitenhieb zu kriegen von jemandem, den wir nicht mal erwähnen, also finde ich langsam frech. Finde ich langsam einfach fucking frech, muss ich sagen. Und ich weiß, dass ich dann bestimmte Armeen wieder in meinen DMs haben. So, ey, der hat dich gemeint. Ich so, ja, ich weiß. Ist mir egal.
Wir reden ja auch nur von einem Symptom, weil egal, ob ich etwas gut oder schlecht finde, wie oft ich dann immer die gegenteilige Meinung drunter lese und dann immer dieses Standardargument, ja, du bist ja ein Kritiker.
Ja, du bist ja ein Kritiker.
Du musst das gut finden oder du musst das scheiße finden.
Und das heißt, Kritiker muss negativ sein. Nee, also und erst recht, wenn du und ich jetzt über das Gesamt-MCU reden würden und da gibt's halt 35 Filme. Ich glaube, wir mögen mehr Zeugs, als wir nicht mögen.
Ja.
Ich glaube, wir mögen mehr Zeugs, also erst recht so Phase 1 bis 3. hat fast alles so einen gewissen Qualitätsstandard, der nicht unterboten wurde.
Ja, aber der Qualitätsstandard ist aber auch so Durchschnitt. Also wenn ich so eine Durchschnittswertung bei mir bei MCU schaue, ist bei 3 bis 3,5 Sterne von 5. Und das ist aber okay.
Das ist okay, das ist ein Kinobesuch wert. Hm. So, das ist jetzt nichts, wo du sagst, ey, das muss ich unbedingt 3-4 Mal gucken. Aber es ist nett, es ist spaßig, es ist Popcorn. Aber dass wir halt, davon sind wir halt auch weg. Ich finde, wir sind weg davon, dass diese Filme spaßige Blockbuster-Filme in der Regel dir garantieren.
Hm.
Und das ist traurig. Wenn das so gewesen wäre, dass, ey, es ist halt ein spaßiger Blockbuster, okay, aber dann muss der doch irgendwie stringent sein. Dann muss der doch irgendwie. Und das waren die waren früher besser. Und gerade Captain America war ein Qualitätsmerkmal innerhalb des MCUs. Alle 3 Captain America-Filme waren ziemlich gute Filme. Alle 3.
Ja, ich bin nicht so ein großer Fan vom ersten, überraschenderweise, obwohl er von Joe Johnston ist.
Ich finde, der ist besser gealtert, weil der hat doch einen sehr eigenen visuellen Stil und so weiter.
Oh, müsste ich mir noch
der mal ist schon, also den muss man echt noch mal, der hat auch sehr viel von Christopher Reeves Superman, hier dem Richard Donner-Film. Der ist nicht schlecht, aber die anderen beiden waren ja wirklich solche Qualitätsmerkmale des MCUs. Der eine war so ein mega Kassenschlager, hier Civil War.
Mhm.
Den hat ja gefühlt jeder damals geliebt. Das rechte Publikum ist ja ausgerastet bei dem Film. Und The Winter Soldier ist mindestens Top 5 Marvel-Film. Mhm. So. Und dann sowas hier rauszukacken? Nee.
Ja. Gut, wir haben schon zu viel.
Energie, du wirkst traurig.
Nee, wir haben zu viel Energie reingesteckt in dieses Lame New World. Lame New World ist leider der, das wird der Podcast-Titel, ich sag's dir.
Mach bitte ein Video dazu und nenn es Lame New World. Ich will mal wieder ein Marco-Video haben, wie das, was du zu Eternals gemacht hast.
Ja, aber da kann ich halt nicht mit diesem Trailer-Material arbeiten. Da müsste ich warten, bis der Film rauskommt. Weil das reicht nicht, um das zu. Aber warum da noch Energie verschwenden? Weil, weißt du, der kommt in 2 Monaten oder 3 Monaten von mir aus auf Disney Plus und niemand mehr wird darüber reden.
Okay, ja,
das stimmt. Das gleiche Schicksal, das Eternals ereilte, das Ant-Man 3 ereilte, dass die Gemüter auch wie hier gerade ein bisschen hochkochen, weil es aus irgendwelchen Gründen, die ich nie verstehen werde, gegenteilige Meinungen gibt. Und aber so what? Wir müssen nicht den Civil War hier losdrehen für etwas, was die Geschichte vergessen wird.
Ja.
Und niemand kann mir erzählen, dass er zu Hause sitzt und denkt, boah, ich habe so Bock, einen Rewatch von diesem Film zu machen. Das kann mir niemand erzählen. Und wenn Wertungssysteme nichts für einen sind, dann lässt man es halt. Aber zu sagen, dass etwas top-notch ist und es geht nichts drüber, nichts. Also, der Pate? Vielleicht? Apocalypse Now? Nichts, wirklich nichts.
2001 A Space Odyssey?
Ja, so können die ja versehentlich seine Zeit mit guten Sachen verschwenden. Das ist halt
Fight
so.
Fight Club?
Lebenszeit ist kostbar. Vielleicht sind wir auch einfach zu grumpy und old geworden, weil wir denken,
glaub
wir müssen unsere
nicht.
Lebenszeit
glaub ich nicht,
mit besseren
Sachen
verschwenden.
Glaube ich nicht, weil dann reicht so ein Crowdpleaser wie The Suicide Squad und wir sind auf einmal wieder voll aus dem Häuschen. Dann reicht Peacemaker und wir sind wieder aus dem Häuschen.
Nee, was ich meine ist, wir sind grumpy, weil wir wirklich das Gefühl haben, dass ein schlechter Film unsere Zeit verschwendet und wir haben nicht mehr so viel davon wie noch vor 10 Jahren. Weißt du, was ich meine? Ich bin schon ein bisschen mehr grumpy geworden mit dem Alter.
Nee, bei mir ist es eher so, mich ärgert es, dass das der Zustand des Blockbuster-Kinos ist, weil im Gesamten, ich stehe ja aufs Mainstream-Kino eigentlich. Und wir haben schon unterschiedliche Trends durch im Mainstream-Blockbuster-Kino. Fuck, guck mal, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal wieder Face-Off gesehen. Mhm. Der Film ist komplett Banane. Mhm. Ja, also die Handlung ist so eine der bescheuertsten auf der Welt. Mhm. Ja, aber wie die Scheiße aus diesem Film inszeniert ist von John Woo und wie geil und bewusst geoveracted wird von den beiden Leads hier, Travolta und Nicolas Cage, es ist einfach endlos unterhaltsam, dieser Film. Ja, und das ist für mich der Inbegriff von dummem Blockbuster-Fun, weißt du? Den gibst du dir und du verlierst dich drin. Weil der ist halt mega dumm und du darfst halt nicht zweimal über die Handlung nachdenken. Aber das ist John Woo sogar scheißegal, weil der weiß, was er machen will. Der will dir jetzt einfach fetzige Action und 2 Tour de Force crazy Performances geben.
Mhm.
Und das macht er. Ey, gib mir mehr sowas. Wirklich. John Wick. Wir haben über Teil 4 geredet. Für mich ist das ein modernes Action-Meisterwerk.
Mhm.
Ist er wirklich. Weil er ist so abwechslungsreich in seiner Action. Der hat immer wieder neue Einfälle. Dabei ist die Handlung von John Wick 4, die kannst du ja auch auf einem Bierdeckel schreiben.
Ja, aber wir können das ja runterdummen immer noch runterdampfen auf. Es gibt halt Sachen, die unsere Zeit verschwenden, und es gibt Sachen, die wir gerne wieder besuchen, weil wir da unsere Zeit investieren wollen. Und dann gucken wir halt alte Sachen nochmal. Lieber das. Und das ist,
aber John Wick 4 ist ja nicht mal alt.
Ein bisschen altersgrumpy.
John Wick 4 ist ja nicht mal
alt. Ja, aber ich werde bis an mein Lebensende Face-Off schauen.
Ja, aber der ist auch super.
Ja, aber das ist halt das Ding, wie du sagst. Das ist ja eigentlich vielleicht sogar eine Diskrepanz, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. Mir kann nur keiner erzählen, dass er einmal die Woche Brave New World sehen wird. Das kann mir niemand erzählen, dass er so begeistert ist von diesem Film, wenn man stattdessen was anderes gucken könnte.
Ja. Zum Beispiel gar nichts gucken oder unseren Podcast hören.
Oder unseren Podcast hören. Könnt auch unsere T-Shirts kaufen, die wir verlinken. Wir weisen viel zu selten auf unsere tollen T-Shirts hin. Falls ihr zufälligerweise Uwe heißt, ist es ein Pflichtkauf.
Ja. Ey, wenn jemand nachweisen kann, dass der Uwe heißt, dann muss er das umsonst kriegen.
Also ein bisschen Werbung in eigener Sache. Findet ihr in Shownotes, guckt es euch mal an. Wenn du Uwe heißt, ja, du da draußen, wir haben das passende T-Shirt für euch. Gut, ja. Das war's dann. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wir haben sogar ein richtig gutes Thema. Kann man das anteasern?
Ja, bitte.
Wir haben ja schon über die Serien unseres Lebens gesprochen. Das wurde ein sehr langer Podcast. Ich behaupte auch, dieser Podcast war deutlich länger, als ich gedacht hätte, über Cap 4. Aber das liegt auch an der üblichen Generalabrechnung von uns mit dem Marvel-Ist-Zustand. Aber ist halt so. Das eine kann man nicht vom anderen trennen. Wir werden nächste Woche über diese nostalgische Schiene, die wir jetzt gerade am Ende angefasst haben, die werden wir wieder aufgreifen, weil wir haben jetzt die 13 Serien gemacht, die unser Leben veränderten, die uns prägten, die uns zu den Menschen machten, die wir sind. Und es gibt natürlich die passende Folge dazu, nämlich die 10, mutmaßlich 10, vielleicht sind es auch mehr, Filme, die unser Leben veränderten.
Das ist ein Schlusswort.
Okay, wir brauchen noch ein Schlusswort. Guck mal, ich hab meine Lieblingszeile von Sam Wilson aufgeschrieben. Kannst du die intonieren?
He's out of line, but he's right.